Crop FM, Ausgabe Nummer 345. Mein Gast heute Abend ist Morfu und es geht um ihre Arbeit mit Hypnose und autistischen Menschen und einiges mehr. Und natürlich gibt es auch heute wieder den CropCom, jener Live-Chat, mit dem man sich live an diesem Gespräch heute Abend beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at, cropfm.at, einfach einsteigen und dann oben rechts auf den Button klicken, der blinkt eh schon. Später in der Sendung wird es noch die Möglichkeit geben, über Skype in sich direkt am Gespräch zu beteiligen und Fragen an Morfu zu richten. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis abonnieren von der Startseite von CropFM aus, cropfm.at, man kann mir sehr gerne mailen. Alle Ausgaben dieser Sendung, auch die heutige, erscheinen in einem Archiv, einem Podcast-Archiv, beziehungsweise sind auch per RSS zu beziehen, können dann als MP3 oder Real Audio downgeloadet werden, Einträge können noch verlinkt werden, einzelne Sendungen etc. Forum betreut von Wingman und Unarmed. Auch heute gibt es wieder einen Thread zur Sendung, wo man sich danach dann austauschen kann. Das Coverbild ist wirklich, wirklich, wirklich gut heute, finde ich. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich den Zusammenhang dann richtig kapiert habe, aber finde ich ausgesprochen gelungen, wieder mal die Illustration von Matthias Töpfer, mehr zu seiner Kunst auf bilderdämmerung.de. Auf der Startseite von CropFM gibt es auch die CD, Luxus-CD, Nothing to See Here, rechts oben, spielt da immer wieder Auszüge draus, beziehungsweise Tracks. Und wer diesem freien Radioprojekt, und es ist ja jetzt ja wirklich ein vogelfreies Radioprojekt, eine Spende zukommen lassen möchte, sehr gerne, geht über PayPal oder als Überweisung. Auch nicht vergessen, das Cookie-Fenster rechts unten zu bestätigen, natürlich auch über Werbung finanziert sich diese Sendung. Und allen, die bereits gespendet haben, ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Gab es mal ein nicht so gutes Coverbild, fragt jemand. Ja, das ist schon richtig. Mir gefallen seine Coverbilder, aber das heute gefällt mir ihm besonders gut. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Wissenschaftler entdecken Hinweise auf neuen Planeten. Brandneu die Meldung, mit Pluto wäre es der buchstäbliche Planet X. Jetzt ist es eben Nummer 9. Gab einige Artikel dazu, unter anderem auf Grenzwissenschaft aktuell, wie der Assistenzprofessor Konstantin Dugin, ich hoffe mal, oder Patigin, ich hoffe, ich spreche den Namen halbwegs richtig aus, und Professor Mike Brown von Caltech aktuell im Fachjournal Astronomical Journal berichten, lassen sich laut ihren mathematischen Berechnungen und umfangreichen Computersimulationen die ungewöhnlichen, aber gemeinsamen umlaufbaren Merkmale der 6 bislang bekannten äußersten Objekte im Sonnensystem, darunter Sedna, am wahrscheinlichsten mit der Anwesenheit eines weiteren großen Planeten im äußeren Sonnensystem erklären. Auf den Spitznamen Planet 9 getauft, soll dieser Planet die etwa 10-fache Erdmasse aufweisen, die Sonne jedoch 20 Mal weiter entfernt umkreisen als der äußerste Planet Neptun. Auf diese Weise würde der neue Planet 10.000 bis 20.000 Jahre für eine Umrundung der Sonne benötigen. Und es schaut auch nicht so aus, als würde dieser Planet jemals unsere Bahn kreuzen. Aber äußerst spannend, der 9. vormals 10. Planet wurde vielleicht entdeckt. Noch ist er nicht bestätigt, aber wer weiß. Und eine sehr interessante Doku namens Thank You for Calling hat ihren Kinostart am 19. Februar 2016. Die neue brisante Doku des bekannten Wissenschaftsjournalisten Klaus Scheidsteiger, glaube ich, ja, so spricht man das aus. Jetzt im Kino. Ab dem 19. Februar 2016 ist Thank You for Calling in Österreich zu sehen. Schon vor dem Kinostart sorgt der Film für kontroverse Diskussionen. Ich wollte diesen Film machen, so Klaus Scheidsteiger, weil es sich um eine in jeder Beziehung exklusive Geschichte handelt, noch dazu ein Thema, das uns alle angeht. Durch eine über 10 Jahre andauernde, sorgfältige und komplexe Recherche sah ich mich in der Lage, komplizierte Zusammenhänge aus Wissenschaft, Technik, Lobbyismus und juristischem Taktieren für ein großes Publikum verständlich, spannend und nachvollziehbar filmisch umzusetzen. Ein zweiter wichtiger Beweggrund für diesen Film zu machen, ist die Sorge um die Gesundheit vor allem junger Menschen. Und hier geht es gleich weiter mit meinem heutigen Telefongast Morfu. Bin sehr gespannt, wohin dieses Gespräch heute dann wirklich gehen wird. Einer dieser Sendungen, wo man nicht so genau weiß, wo man dann wirklich landet. Aber das liebe ich ja echt, das macht das Ganze umso spannender. Also Morfu jetzt gleich, live auf Crop FM. Telefon ist eine Dame namens Morfu. Hallo.
Ja, hallo Tarek, grüß dich.
Kannst du mich gut hören? Freut mich.
Ja, ich höre dich gut.
Dass du Gast meiner Sendung bist. Wir haben ja relativ lange per Mail eigentlich überlegt, also für mich war nicht ganz klar, welche Richtung geht es jetzt eigentlich, was ist es da eigentlich, was du besprechen möchtest. Für dich war dann irgendwie nicht klar, wie weit du dich da exponieren möchtest und so. Mhm. Im Endeffekt trittst du heute hier mit einem Pseudonym auf. Wenn man den Ankündigungstext durchliest, gut, das ist jetzt vielleicht nicht für jeden nachvollziehbar. Warum möchtest du nicht mit deinem, vielleicht ganz zu Anfang, warum möchtest du nicht mit deinem richtigen Namen auftreten?
Ja, aus beruflichen Gründen, weil ich da ein bisschen vorsichtig sein muss mit schamanischen Geschichten und wie sich dann auch später wahrscheinlich zeigen wird mit dem Thema, weil ich nach wie vor auch beruflich mit Menschen beruflich zu tun habe, die Autismus haben und eben in die Richtung gehen. Und da muss ich einfach ein bisschen aufpassen.
Okay.
Weil der ein oder andere Arbeitgeber sieht es nicht so gern, wenn man dann solche Thesen äußert, wie ich sie jetzt dann äußern werde.
Ja, und ich bin ja gespannt. Ich weiß schon ungefähr, in welche Richtung es geht, aber wo dann genau diese Verbindungen sind, das werden wir ja jetzt in diesem Gespräch hier erörtern. Du sagst, du bist Schamanin in alter griechischer Tradition. Das gebe ich zu, habe ich zum ersten Mal gehört. Also, was ist die griechische Tradition des Schamanismus? Kannst du das kurz darlegen? Oder auch länger?
Ja, also der griechische Schamanismus ist ganz eng verbunden eigentlich mit dem gesamten orientalischen Schamanismus, möchte ich mal sagen. Hauptsächlich geht es dann darum, dass man den bösen Blick bei jemandem analysiert und dann auch wieder wegzaubert. Das kennen wir ja aus dem Orientalischen mit diesen kleinen Glasperlen, die in Augenform gerne Kindern umgehängt werden, um den bösen Blick abzuwenden. Also da fängt es dann schon an.
Okay, das habe ich. Ich meine, ich bin ja, habe auch irakische Wurzeln, aber das habe ich noch nie mitgekriegt. Also zumindest in den Ländern, wo ich dann unterwegs bin. Zumindest nicht so verbreitet anscheinend. Keine Ahnung.
Also in Griechenland ist es noch sehr verbreitet. In allen Touristikläden kriegt man diese Glasaugen in allen möglichen Formen. Und die werden auch gern Kindern angehängt, um den bösen Blick abzuwenden.
Er starrt quasi zurück.
Das ja,
Auge
genau.
Starrt zurück.
Ja, und wenn es einen dann doch erwischt hat, dann geht man zu einem griechischen Schaman oder Schamanin und lässt sich den auch wieder wegmachen. Und da hat jeder so seine eigene Methode. Das wird oft in der Familie weitergegeben. Interessanterweise gibt die Gabe immer eine Frau an einen Mann weiter und ein Mann an eine Frau. Und das sind, manche machen das dann mit Salz, ja, dass sie Salz verbrennen. Andere machen das dann mit Öl, dass sie Öl in Wasser träufeln und dabei ein bestimmtes Ritual sprechen. Und dann hört das Kind tatsächlich auf zu weinen, ja, wenn es den bösen Blick hatte.
Also da was ist der böse Blick? Also wie merkt man, dass man davon befallen ist?
Also da kann ich ein Beispiel bringen, den mir eine Bekannte erzählt hat, das war ziemlich krass. Die hatte sich eine Dauerwelle machen lassen. Also das ist jetzt ein ganz lustiges Beispiel auch. Die hatte sich eine Dauerwelle machen lassen und die Friseurin selber war so begeistert von der Dauerwelle, weil die so gut gelungen war und hat es immer wieder gesagt und konnte ihre Augen nicht davon abwenden, dass sie ohne es zu wollen ihr den bösen Blick gegeben hat. Also der böse Blick ist meistens nicht mal bös gemeint, sondern es ist etwas, wenn man etwas zu toll findet und davon schwärmt und gar nicht mehr den Blick abwenden kann, dass man aus Versehen denjenigen mit dem bösen Blick behaftet. Und derjenige kriegt dann schlagartig Kopfschmerzen und fühlt sich, auf gut Deutsch gesagt, kotzübel. Und so ging es dieser Bekannten tatsächlich dann auch. Und die hat gesagt, diese Friseurin hat mir den bösen Blick gebracht. Und dann in ihrer Familie gab es jemand, der das dann auch wegmachen konnte. Und so war das dann tatsächlich auch. Die hat dann Öl in Wasser geträufelt und ein Ritual gesprochen. Und dann war das dann auch wieder weg.
Höchst interessant, aber also, das ist eigentlich erinnert mich irgendwie an gewaltfreie Kommunikation. Da gilt übermäßiges Loben auch als im Prinzip Gewalt in der Kommunikation. Aber egal, das ist jetzt vielleicht. Aber der böse Blick, also.
Geht schon in die Richtung, ja.
Und gibt es dann auch. Ist auch natürlich dann nachvollziehbar, dass Kinder vor allem davon befallen werden, die werden ja dann oft angehimmelt, aber das passiert ja dann andauernd.
Ja, bestimmt passiert das oft und in Griechenland glaubt man da noch sehr stark daran. Und dann ist man auch stinksauer auf denjenigen, der jetzt einen zu sehr bewundert hat.
Und, das ist wirklich interessant. Ja, es ist nämlich unangenehm, ne? Das ist eigentlich teilweise genauso unangenehm dann, wie wenn man beschimpft wird oder mit Verachtung gestraft.
Ja,
oder ähnlich.
Ja, natürlich vorausgesetzt, man fühlt sich hinterher schlecht und dann hat man das Gefühl, die hat es ausgelöst oder der. Ne?
Also es hängt sicher auch mit dem zusammen, der diesen bösen Blick dann empfängt. Also es ist wahrscheinlich auch nicht jeder empfänglich dafür, ne?
Es ist mit Sicherheit auch nicht jeder dafür empfänglich. Ich denke, das hat auch einfach mit dieser Kultur zu tun.
Und Narzissten sind wahrscheinlich gefeit gegen den bösen Blick, oder?
Womöglich, ja. Aber ich denke, das hat schon auch kulturelle Hintergründe und ganz viel Placebo. Auch wenn man daran glaubt, dann fühlt man sich hinterher womöglich auch schlecht, weil man sich übermäßig gelobt gefühlt. Und dann denkt man, und jetzt geht's mir schlecht, weil die mir...
Interessant, dass du den Begriff Placebo, weil aufbringst, denn, also ich glaube, dass auch solche Rituale sehr viel mit dem Placebo-Effekt, der übrigens viel erstaunlicher ist, als man sich das träumen lassen würde, in Verbindung steht. Also ich glaube, dass das sehr oft diese Mechanismen, die unter anderem bei Placebos nachweislich zum Tragen kommen, auch bei solchen Dingen, warum auch nicht, weil das ist eigentlich logisch, ne?
Also Placebo, vor allem für mich jetzt ich beschäftige mich ja jetzt seit sehr vielen Jahren mit Hypnose und Hypnose beruht eigentlich ganz stark auch auf Placebo.
Ja.
Und wenn der Hypnotiseur einen starken Charakter hat und wirklich auch überzeugend rüberkommt, dann kann der einen Placebo auslösen.
Hast du dich schon näher mit diesem Placebo-Effekt auch beschäftigt? Interessiert dich das auch? Oder machst du das eben nur indirekt über deine Arbeit mit Ritualen und so weiter?
Natürlich. Also ich habe mich ja angefangen damit zu beschäftigen, weil meine Großmutter in Griechenland, die war die sogenannte Dorfhexe. Ja, also das war die Dorfschamanin, kann man sagen. Zu ihr kam man, wenn man krank war. Zu ihr kam man aber auch, wenn man jemanden verfluchen wollte. Also das ging beides, ja, in beide Richtungen. Und ich habe mich da wirklich sehr lang damit beschäftigt. Ich war ja auch oft Zeugin als Kind von Dingen, die unglaublich sind. Und ich habe mich schon als Kind immer gefragt, was macht meine Oma da eigentlich, ne? Und ich muss ehrlich sagen, in der Teenagerzeit habe ich das sehr lang verdrängt. Das war mir unheimlich und ich wollte überhaupt gar nichts damit zu tun haben. Und dann erst später so, als ich 21, 22 war, habe ich mich wieder an die Dinge erinnert, die ich so erlebt habe. Und da hat mich das dann auch wieder interessiert. Ich dachte, was hat die da eigentlich gemacht? Und so habe ich auch angefangen, mich wieder mit diesen Dingen zu beschäftigen, auch mit viel mit Spiritualität. Und ich kam da nicht umhin zu sehen, dass da ganz viel mit Placebo gearbeitet wird in dem Bereich und dass es aber auch funktioniert.
Ja, Placebo funktioniert ja. Das ist also, und es gibt da ganz erstaunliche Effekte über Placebo. Also auch es wird auch über Menschen dann übertragen. Also wenn jemand dann wirklich glaubt an etwas, weil er eben eine falsche Information bekommt, dann kann er die auch weitergeben auch unbewusst weitergeben, ohne das zu verbalisieren überhaupt. Das ist ganz, ganz spannend. Also ich kann jedem nur empfehlen, sich mit Placebo auseinanderzusetzen. Ich glaube, das ist, also wie gesagt, nur Placebo ist völlig fehl am Platz, der Satz. Ja. Placebo ist äußerst erstaunlich und äußerst komplex. Und ich glaube, dass meine persönliche Meinung, dass Schamanismus einfach eine sehr alte Tradition ist, wo man sich dieses Effekts bedient. Ich sage jetzt nicht, dass das alles ist, weil du sagst, du hast da unglaubliche Dinge erlebt, weiß nicht, ob alles jetzt über Placebo erklärbar ist, aber einiges davon und das...
Also vor allem im
macht es eigentlich glaubwürdiger für mich jetzt. Mhm. Ja.
Also vor allem im Bereich, im körperlichen Bereich, im geistigen Bereich ist es eine ganz starke Methode, die eben auch wirkt und die auch überliefert wird, auch in den Familien. Also ich habe festgestellt, dass fast in jeder griechischen Familie, die ich kenne, gibt es jemanden, der diesen bösen Blick abwenden kann. Hm. Und da habe ich mich auch mal ein bisschen so schlau gemacht und habe festgestellt, da hat jeder so seine eigenen Methoden. Ja, also es wird, wie gesagt, viel mit Salz gearbeitet oder mit Öl. Ja, aber diese Rituale, die gesprochen werden, sind wirklich sehr individuell und werden wirklich innerhalb dieser Familie so als Geheimrezept weitergegeben und nur geflüstert. Und das ist dann innerhalb dieser Familie deren Ritual. Ja, also total interessant.
Höchst spannend, ja. Höchst spannend.
Und die Menschen, die da eben hingehen, die haben einfach auch dieses Vertrauen, die sagen, ich gehe jetzt dahin und der macht es wieder weg. Mhm. Und meine Großmutter, als ich sie als Kind, ich meine, ich war wirklich noch ein Kind, als sie gestorben ist, war ich 10 Jahre alt, aber ich kann mich noch erinnern, wie ich sie einmal gefragt hatte, wie machst du das eigentlich? Und sie hat dann gelächelt und hat gesagt, indem ich das Gegenteil ausschließe. Und das ist mir im Kopf geblieben und das bekommt für mich jetzt als erwachsene Frau jetzt mittlerweile immer mehr Bedeutung. Ich denke, wow, das ist eine Aussage, die wirklich einen umhaut. Ich schließe das Gegenteil aus.
Ja, meine nächste Frage wäre, wie? Aber wie willst du das ausschließen?
Indem man glaubt.
Ja,
ja, genau. Indem man einfach sagt, ich schließe in meinem Denken, in meinem Glauben, in meinem ganzen Sein, schließe ich jetzt einfach das Gegenteil aus. Es geschieht jetzt einfach. Und natürlich ist es schwierig für uns normal, ja, so, ich sage jetzt mal, in unserer westlichen Welt kennen wir das nicht mehr.
Ja. Naja, wie gesagt, es kommt ja wieder zurück, wir nennen es dann halt Placebo-Effekt oder das ist ja auch nichts anderes, man muss dran glauben, sonst funktioniert der ja nicht. Das ist genau dasselbe, glaube ich, oder in weiten Bereichen deckungsgleich. Und ich glaube, wir müssen wieder Techniken erlernen und schamanistische Traditionen sind da sicher eine Möglichkeit, diesen Placebo-Effekt wieder zu nutzen mehr. Ja. Mhm. Das glaube ich. Genau. Ich glaube, er wird ja auch genutzt. Ja. Also jeder Arzt wird ja bestätigen, dass das Gespräch und die Versicherung, ja, das wird Ihnen jetzt helfen oder das hat so gute Ergebnisse gezeigt. Das macht ja natürlich was. Aber das führt wahrscheinlich jetzt ein bisschen weg vom heutigen Thema, aber dennoch, ich glaube, die Zusammenhänge sind nicht zu leugnen.
Genau, also ich denke, wenn man zum Beispiel einen Arzt hat, dem man vertraut, mit dem man gute Erfahrungen gemacht hat, ja, und dann geht man mit einer Beschwerde dahin und ist sich einfach absolut sicher, ich gehe jetzt dorthin und der wird schon wissen, was er zu tun hat. Ja, dann ist das ja schon mal der erste Anfang für einen guten Placebo.
Ja.
Ja, dieses Vertrauen, und da schließt man ja eigentlich auch schon fast ein bisschen das Gegenteil aus. Ich gehe jetzt zu meinem Doktor, der war immer gut, ja, und der hat mir immer geholfen und der wird es schon richten. Ja, und das andere hat dann immer weniger Platz, ja, dieser Zweifel und dass man einfach diese Ängste, die man da auch mitbringt. Ja, und wenn das ein guter Arzt ist und der auch ein netter Arzt ist, dem man einfach vertraut, ja, der auch menschlich einfach vielleicht einem mittlerweile nahesteht, dann geschieht dieser Placebo eigentlich schon, in dem Moment, wo man das Behandlungszimmer betritt und er einen fragt, und na, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, da fühlt man sich ja schon aufgehoben. Und das ist schon so der erste Moment. Und das waren früher die Schamanen, da ist man hingegangen, man hat genau gewusst, die hilft mir jetzt. Ja. Ja, und die hat es mit einer Überzeugung auch gut rübergebracht und hat ja auch viel vorzuweisen gehabt an Erfolgen in der Vergangenheit mit anderen Menschen, mit Bekannten, die einem vielleicht auch gesagt haben, Mensch, geh doch zu der, die hilft dir. Mir hat sie auch geholfen.
Und ja, jemand schreibt im Chat, was heißt Placebo, wer oder was heilt denn überhaupt? Gute Frage.
Heilen tut man eigentlich immer selbst. Das ist meine Überzeugung mittlerweile. Der Arzt, der Schamane, der Druide von mir aus auch, ist immer nur der Begleiter. Und wenn es ein guter Begleiter ist, kann er dich an den Punkt bringen, an dem du dich dann selber heilen kannst. Ja. Weil du eben in dieser Überzeugung, er bringt dich in diese Überzeugung, dass jetzt der Moment ist, in dem diese Heilung stattfinden kann.
Ja, es gibt natürlich jetzt Fälle, wenn ich mir das Bein breche, dann muss ich einfach mechanisch eingreifen und dann hilft der Glaube natürlich dann beim Heilungsprozess. Wenn ich dann dran glaube, dass mein Bein jetzt ganz schnell heilt, dann hilft das sicher auch wieder. Aber es gibt natürlich auch mechanische Dinge, die müssen dann halt einfach gerichtet werden. Das glaube zumindest ich.
Also ganz klar. Ja. Also da
aber das bestreitet euch. Hat noch nie jemand bestritten eigentlich auf dieser Sendung, Gott sei Dank.
Genau. Also da würde ich auch auf gar keinen Fall widersprechen. Es gibt Fälle, wo man einfach wirklich zum Arzt muss und wo mechanisch was gemacht werden muss oder eben wirklich direkt am Körper. Ganz klar. Aber diese Heilungsprozesse, ich denke, da kann man ganz viel machen, indem man einfach in dieser Überzeugung ist, das wird gut. Und eben das Gegenteil ausschließt.
Ja. Wie begann denn deine Arbeit mit Hypnose? Also neugierig wurde ich ja irgendwie, weil du seit, ich glaube, circa 25 Jahren oder so, ist das ungefähr richtig, mit Hypnose arbeitest. Kannst du kurz beschreiben, wie du zur Hypnose gekommen bist?
Oh, also das war einfach nur Interesse. Wie gesagt, weil ich mich sehr mit den Dingen beschäftigt habe, die ich in meiner Kindheit erlebt habe und mich immer gefragt habe, woher kommt das, wie kann sowas geschehen? Und dann eben auch eben diesen Placebo-Effekt dann entdeckt habe. Und irgendwie kam ich dann einfach auch auf Hypnose, weil mich das einfach auch interessiert hat. Da habe ich sehr viele Bücher drüber gelesen dann und habe festgestellt, okay, na, in Hypnose passiert eigentlich nichts anderes, nur eben in sehr intensiver Form und sehr bewusst, dass man einfach Menschen tatsächlich in diesen, in einen Trance-Zustand versetzt, wo einfach die Aufnahmefähigkeit sehr hoch ist und wo dann dieser Placebo sehr effektiv stattfindet. Kann. Und das hat mich total interessiert, weil das eben doch einfach sehr viel von dem erklärt hat, was ich bei meiner Großmutter erlebt habe. Also wie gesagt, meine Großmutter ist gestorben, als ich 10 Jahre alt war und dann war das ganz lange Zeit kein Thema. Und wo es mich dann aber wieder angefangen hat zu interessieren, da wollte ich einfach wissen, was hat die da gemacht? Und eben über Placebo bin ich dann auf die Hypnose gestoßen. Und habe festgestellt, okay, das ist mit Sicherheit etwas, das sie auch genutzt hat. Ja, mit ihren Ritualen, mit dem ganzen, ich sage es jetzt auch mal ganz recht, mit der ganzen Show, die sie auch drumherum veranstaltet hat, ja, konnte sie bei den Menschen, die eben daran geglaubt haben, auch so einen gewissen Trance-Zustand herbeiführen, der Hypnose ähnlich war. Und da in diesem Zustand konnte sie dann auch arbeiten.
Dass sie ja dann Suggestionen besser platzieren können.
Genau. So und Suggestionen sind eigentlich, das geht alles schon in Richtung Placebo dann. Es gibt ja auch den Nocebo oder wie man das...
Nocebo, glaube ich, ist das Gegenteil, wenn man sich krank macht selbst, auch Vorstellungen. Also wenn man das, wenn man das Gegenteil...
Das geht ja in beide Richtungen.
Nicht ausschließt, sondern quasi als einzige Möglichkeit sieht.
Genau. Und so bin ich dann auf die Hypnose gestoßen, habe sehr viele Bücher darüber gelesen und bin dann auch auf ein Buch gestoßen, in dem eine Anleitung war, wie das geht. Und wie es der Zufall so wollte, war damals eine Freundin von mir in einer Situation, in der es ihr wirklich sehr, sehr schlecht ging. Und sie hat dann das eigentlich vorgeschlagen, und es war mehr so eine Schnapsidee eigentlich von uns, dass sie gesagt hat, komm, mach das doch mal, ne? Und ich habe damals wirklich mehr aus Spaß, ne? Ich habe das überhaupt noch gar nicht ernst genommen, und wir haben das einfach ausprobiert, weil wir gerade Zeit hatten und Lust hatten, das zu machen. Dann habe ich gesagt, komm, mach das doch mal bei mir. Und ich habe das dann nach dieser Anleitung aus dem Buch gemacht, und der Erfolg war so erschütternd, ja, dass es mich damals eben gepackt hat, weil die hat dann in Hypnose wirklich schon die Lösung selber ausgesprochen von ihrem Problem. Also hat es selber analysiert, woher ihr Problem kommt, warum sie dieses Problem hat und was auch die Lösung ist. Ganz nebenbei gesagt, hat sie am selben Abend noch mit ihrem Freund Schluss gemacht. Ja, und also es hat mich echt ziemlich umgehauen, dass das so wie aus der Pistole geschossen aus ihr herauskam. Und da dachte ich, wow, also das, da ist was dran. Ja, und so habe ich dann angefangen, mich immer mehr mit Hypnose zu beschäftigen. Erst so im Freundeskreis. Und dann hat sich das einfach so ein bisschen herumgesprochen im Freundes- und Bekanntenkreis. Und da kamen dann immer mehr Leute, die das mal ausprobieren wollten, neugierig waren. Und ich habe mich, wie gesagt, dann auch noch weiter mit dem Thema Hypnose beschäftigt, was, in welche Richtungen man überhaupt gehen kann. Und konnte tatsächlich auch sehr vielen Menschen helfen mit Hypnose, also im körperlichen Bereich, aber auch im seelischen Bereich. Hauptsächlich habe ich eigentlich immer so mehr Richtung Entspannungshypnosen gemacht und Energiehypnosen, also dass ich die Menschen mit Energie und Kraft aufgeladen habe und Entspannung gemacht habe. Und ich war aber auch immer sehr darauf bedacht, den Menschen das dann auch beizubringen, Selbsthypnose zu machen. Also ich wollte nie, dass die Menschen dann irgendwie denken, das kann ich nur bei der Morpho bekommen, sondern ich wollte denen ja auch immer zeigen, da guck mal, das kannst du eigentlich jederzeit auch selber für dich alleine machen. Und dass da also keine Abhängigkeit irgendwie entsteht. Und habe den Menschen eigentlich auch immer beigebracht, wie sie Selbsthypnose sehr einfach für sich praktizieren können.
Ja, und eines Tages
ja.
Bist du dann auf, insgesamt waren es 3 Frauen, die dann zu dir kamen zu einer Sitzung, und wie ging das dann für sich, dass ihr dann plötzlich bei dieser, ich sag's mal, Geschichte gelandet seid?
Ja, also das war eigentlich ganz interessant. Zu dem Zeitpunkt damals, das ist jetzt, das waren wirklich, zu meinen ersten Hypnosen hat es schon damals gehört. Und zu dem Zeitpunkt damals habe ich mich noch überhaupt gar nicht für das Thema außerirdische Aliens, und das ganze Thema hat mich überhaupt nicht interessiert. Ja, ich habe davon gehört, ich fand es ganz interessant, so, aber ich habe das mit meinem Bereich überhaupt nicht in Verbindung gebracht. Ich kann dir nicht mal genau sagen, warum, aber für mich war meine Art von Spiritualität total getrennt von dem Thema Außerirdische. Ich habe damals schon geglaubt,
was dass es, glaube ich, auch zum Großteil ist, aber okay, ja.
Ja, also für mich, ich
kommt der Außerirdischen daran?
Ja. Also für mich stand damals schon fest, es gibt mit Sicherheit Außerirdische, aber dass die schon mal da waren oder mit uns je Kontakt aufgenommen haben, das war, vor 25 Jahren war das auch noch gar nicht so sehr Thema, glaube ich.
Oh ja.
Und also für mich zumindest so in meinem Leben damals nicht.
Da ging es los, so dieser ganze Craze ging eigentlich damals los, kann man sagen, so Anfang der 90er, so richtig.
Ah ja, okay.
Kommt mir vor, also, oder da gab es wieder mal so eine Welle, und da kam dann Majestic 12 und Tod und Tod.
Also an mir ist das irgendwie damals total vorbeigegangen. Für mich war Spiritualität damals ganz stark Thema. Und Außerirdische, ich war mir sicher, es gibt da draußen irgendwo welche, aber die waren mit Sicherheit noch nicht da. Und warum sollten die überhaupt, und welches Interesse könnten die überhaupt an uns haben? Und Also der erste Fall war mit einer Bekannten, die damals auch, ich möchte mal sagen, so in unserem Freundeskreis einfach auch war. Und sie wusste, dass ich mich mit diesen Themen beschäftige, also mit Spiritualität. Und die hatte ein Erlebnis, über das wir damals gar nicht reden durften, weil sie in einer Beziehung war und aber fremdgegangen ist. Ja, und mit dieser Affäre, mit diesem Mann, mit dem sie dann sich ab und zu getroffen hat, ist sie dann mal auf ein Schäferstündchen weggefahren, irgendwie an einen stillen Ort, so im Wald, wo die dann so allein sein wollten. Und da hatten die dann ein seltsames Erlebnis, nämlich da ist eine Lichtkugel aufgetaucht, direkt vor dem Auto, in dem die saßen. Und die wussten gar nicht, was das ist, ne? Also das war anscheinend eine Lichtkugel in so einem Durchmesser von einem Meter, so hat sie es damals beschrieben, und so orangefarben. Und die sind dann in Panik weggefahren und haben das Schäferstündchen auf ein andermal verschoben. Ja, und sie konnte ja jetzt nicht von diesem Erlebnis erzählen, weil sie dann auch hätte zugeben müssen, mit wem sie dort gewesen ist und so. Und also mit mir war sie sehr vertraut und ich war irgendwie die Einzige, mit der sie darüber reden konnte. Und da hat sie mich mal dann kontaktiert und hat gesagt, sie möchte mir gern was erzählen. Und dann hat sie mir dieses Erlebnis erzählt und in dem Zusammenhang hat sie mir dann noch erzählt, dass sie seit längerer Zeit oft Erlebnisse hat, die ihr Angst machen. Und zwar hat sie erzählt, dass sie ab und zu nachts aufwacht und da ist jemand im Raum. Sie schaltet das Licht an und da steht jemand in ihrem Schlafzimmer und schaut sie an. Und dann hat sie mir noch gesagt, und das Verrückte ist, ich habe in dem Moment überhaupt keine Angst, hat sie dann gemeint. Ja, das ist sie hat sogar das Gefühl, dass es eine sehr vertraute Person ist. Und in dem Moment denkt sie auch noch, dass sie träumt, also dass das geträumt ist. Ne? Sie träumt gerade, dass da jemand in ihrem Zimmer steht und sie anlächelt. Ja. Angst hat sie dann immer erst in dem Moment bekommen, wenn sie sich selber klar machen wollte, dass das eben nicht wirklich geschieht. Und dann steht sie entweder auf und geht in die Küche, holt sich ein Glas Wasser, in der Erwartung, dass wenn sie in ihr Schlafzimmer zurückkommt, dass diese Person weg ist. Aber der ist immer noch da.
Was war das für eine Person? Ich meine,
ja, das ist auch interessant, wie sie diese Person beschrieben hat. Und das ist für mich eigentlich erst in den letzten Jahren dann wieder interessant geworden, wo viel über diese Außerirdischen aus Aldebaran gesprochen worden ist. Und da habe ich mich sofort an dieses Erlebnis von dieser Freundin erinnert. Es ist ein sehr, sehr schöner Mann mit langen Haaren. Und ich habe sie auch gefragt, was trägt der, was hat der an? Und da hat sie gesagt, er trägt ein Gewand. Das ist jetzt vielleicht nicht typisch so für diese Erlebnisse, aber so hat sie ihn zumindest beschrieben. Und er kam ihr sehr vertraut vor. Und sie hat auch eigentlich keine Angst. Sie hat immer erst in dem Moment Panik bekommen, wenn sie eben, wie gesagt, irgendwas gemacht hat, um sich klarzumachen, okay, jetzt bin ich wach und wenn ich jetzt zurück ins Schlafzimmer komme, dann ist das nicht mehr da, weil das gehört ja noch zu meinem Traum. Aber als sie zurückkam, war der immer noch da. Ja. Ja. Und in dem Moment hat sie dann Panik bekommen und entweder angefangen zu schreien oder ist dann weggerannt in das Schlafzimmer ihrer Eltern oder so. Und dann war er weg.
Ja, da, ich meine, du hast Aldebaran erwähnt, da wäre ich vorsichtig, ehrlich gesagt, das, keine Ahnung, das ist heute alles für urbane Legenden bestenfalls, aber diese schönen, großen Menschen, die oft lange Haare, manchmal auch runde Brillen, ganz, ganz seltsam, Die werden oft beschrieben. Ja, also solche, ich sage jetzt mal, Begegnungen werden oft beschrieben. Ja.
Also das ist mir auch aufgefallen. Und wie gesagt, damals, ich konnte damit überhaupt nichts anfangen. Es war nicht mein Thema, ich habe mich damit überhaupt nicht beschäftigt. Und ich bin damals einfach davon ausgegangen, dass das einfach ein Geist ist. Ja, also aus meiner Sicht damals, wo ich mich mit spirituellen Dingen beschäftigt habe, und ich habe ja damals einfach auch schon daran geglaubt, dass es Geistwesen gibt. Mhm. Und ich bin damals davon ausgegangen, dass es bestimmt ein Geist. Ja, und sie hat dann auch einfach gesagt, sie möchte da einfach mehr wissen, sie möchte wissen, was da eigentlich geschieht, ne, weil das einfach auch anscheinend sehr oft vorgekommen ist damals bei ihr. Und dann
also, dass sie im Wachzustand plötzlich Männer in ihrem Zimmer gestanden sind.
Ja, genau.
Also das waren jetzt aber keine, mit denen sie eine Affäre hat. Also,
nehme ich an. Nee, das war zumindest mal einfach jemand, der ihr zwar sehr vertraut vorkam, aber nicht in ihrem realen Leben jemand ist, den sie je gesehen hätte.
Und der auch ungewöhnlich, also die sahen auch ungewöhnlich aus, so wie du es jetzt beschrieben hast. Ja.
Genau, und es war so Mitte der 80er Jahre, so, oder Mitte, Ende der 80er Jahre, da war jetzt das mit den langen Haaren auch nicht unbedingt Mode. Und naja. Aber so hat sie ihn beschrieben. Er hat wirklich sehr lange, sehr schöne Haare gehabt. Das ist ihr sehr aufgefallen. Da wirklich, da hätte ihn jede Frau drum beneidet anscheinend. Und er hatte nichts Bösartiges an sich. Also sie hat sich eigentlich in seiner Gegenwart sehr wohl gefühlt. Solange sie gedacht hat, dass sie noch träumt, hat sie sich überhaupt nicht bedroht gefühlt oder in Angst. Bei ihr kam die Panik wirklich erst in dem Moment, wo ihr klar wurde, das geschieht jetzt gerade wirklich.
Und da war sie sich aber ganz, ganz sicher, weil es gibt ja dann so Fälle, wo man glaubt, zu träumen, dann aufwacht in seinem Schlaf, aber dann im nächsten Traum ist es, soll vorkommen. Aber ja, das sowas war es, man kann sich eigentlich nicht ganz sicher sein, gell? Aber okay.
Man kann sich, ja. Ich kann nur das erzählen, was sie mir erzählt hat. Und sie war sich sehr sicher, dass sie dann einfach wach gewesen ist, weil sie eben in der Küche war, sich ein Glas Wasser eingeschenkt hat, das da auch getrunken hat und dann langsam wieder zurückgeschlendert ist ins Schlafzimmer und der Typ steht noch da. Und da hat sie es dann regelmäßig umgehauen und hat gesagt, und in dem Moment ist mir klar, der ist wirklich da.
Ja, man kann es ja auch an anderen Dingen feststellen, wenn sie zum Beispiel dann das Glas auch tatsächlich in ihrem Zimmer findet, so wie sie es unter Anführungszeichen geträumt hat, dann hat sie es offenbar nicht geträumt. Außer durch ihr Traum hat sich das Glas manifestiert, das wäre aber fast noch
erstaunlicher. Das wäre noch nicht der Hammer.
Okay.
Ja. Und auf jeden Fall hat sie dann irgendwie von sich aus gemeint, kann man da nicht unter Hypnose irgendwie nachhaken, wer ist das, was ist er? Ja? Und wie gesagt, Außerirdischer war für mich damals kein Thema. Ich habe gedacht, okay, das ist bestimmt ein Geistwesen und unter Hypnose kann man das ja bestimmt dann herausfinden. Und wir haben dann diese Hypnose damals gemacht. Und in Hypnose hat sie dann mir erzählt, dass sie dieses Wesen schon sehr lange kennt und die sind sehr vertraut miteinander und dass sie auch oft mitgenommen wird. Und dass dieses Wesen, ich sage jetzt mal Wesen, weil Person, oder ich kann auch Person sagen im Prinzip, ja, aber auf jeden Fall, dieses Wesen, ich bleibe bei Wesen, ja, dass dieses Wesen sie sehr oft mitgenommen hat in einen Raum, der ihr völlig fremdartig vorkam und dieses Dorthingehen in diesen anderen Raum war immer verbunden mit einem seltsamen Geräusch. Sie hat gesagt, das hat sie immer wahrgenommen als etwas ein knisterndes Geräusch, das für sie sehr elektrisch irgendwie auch geklungen hat. Fand ich auch sehr interessant.
Das ist aber nur, daran hat sie sich aber nur unter Hypnose erinnert, oder?
Daran hat sie sich erst in Hypnose erinnert. Ja, also im Normalzustand, das, was sie mir vor der Hypnose erzählt hat, war nur, dass dieses Wissen immer plötzlich da war und dann eben verschwunden ist, wenn sie in Panik geraten ist. Unter Hypnose hat sie mir erzählt, dass sie dieses Wesen schon sehr lange kennt und eine große Vertrautheit da ist und dass sie oft mitgenommen wird in einen Raum, der ihr völlig fremdartig vorkam. Und dass dieses Wesen ihr sehr viel erzählt hat und auch irgendwie geäußert hat, dass er sich Sorgen macht um die Entwicklung, was auf der Erde geschieht. Und dass er in Verbindung steht mit sehr vielen anderen Wesen und dass die einfach gerade momentan sich überlegen, was sie machen können. So, ne?
Sie überlegen noch immer.
Ja, anscheinend überlegen die noch immer. Aber das war so das, was sie erzählt hat. Diesen Raum hat sie beschrieben als sehr kahl und sehr glatt und also ohne Ecken. Also es war ein runder Raum anscheinend. Und dort hat sie sich mit ihm aufgehalten und hat anscheinend immer sehr lange mit ihm gesprochen über verschiedene Dinge. Also wie es weitergehen soll und dass diese Wesen in Kontakt stehen mit vielen, vielen anderen Wesen und die seien anscheinend alles sehr besorgt. Das hat sie mir unter Hypnose erzählt. Und ja,
also wenn sie in den 80ern besorgt sind, dann möchte man wissen, was sie jetzt sind. Ne?
Ja, also
wenn man sich die Nachrichten so anschaut, ist es nicht wirklich besser geworden.
Ja, also ich denke schon, dass wenn es tatsächlich so einen Hintergrund gibt, dass die jetzt langsam aber sicher sich vielleicht denken, okay, das nimmt jetzt wirklich eine wirklich widerliche Wendung an. Also auf jeden Fall.
Widerliche Wendung, wie meinst du das? Entschuldigung.
Also wenn man jetzt so in die Welt hinausschaut,
ach so, jetzt da, ja.
Na, dann sind wir ja an einem Punkt angelangt, wo wirklich
es geht zur Sache.
Ja, also ich sage immer aus schamanischer Sicht, wenn ich jetzt die Situation heute betrachte, ich sehe das immer auf zwei Ebenen, einmal auf der materiellen Ebene und einmal auf der spirituellen Ebene. Und auf der materiellen Ebene ist es total ärgerlich. Und da ärgere ich mich auch. Ja, als die materielle Morpho ärgere ich mich über alles, was gerade geschieht. Aus der spirituellen Ebene sehe ich, dass einfach diese Zuspitzung da ist, die da sein muss, um eine Wendung zu bringen.
Ja, es ist natürlich so. Es gibt natürlich vor, bevor sich irgendwas verändert, gibt es immer eine Zuspitzung des Status quo, der dann so unträglich wird, dass sich was ändern muss. Die Frage ist halt, in dem Fall wird sich dann zum Besseren enden. Aber naja, kommen wir zurück zu diesem. Das war also der erste Fall, mit dem du konfrontiert worden bist.
Genau, ja. Und also damals, wie gesagt, wo sie das so erzählt hat, habe ich das für mich wenig mit Außerirdischen in Verbindung bringen können. Für mich war das einfach so eine Begegnung in der Geistwelt. Ja, so habe ich das damals für mich gedeutet. Und ja, sie hat es dann auch ziemlich gut irgendwie verarbeiten können für sich. Und also leider habe ich heute auch keinen Kontakt mehr zu der Frau. Damals habe ich in einem anderen Ort gewohnt und wir haben uns in diesen 25 Jahren einfach auch aus den Augen verloren. Und der zweite Fall war mit einer sehr jungen Frau, die damals auch kurze Zeit in unserem Freundeskreis war, weil die eine Beziehung hatte mit einem Freund von uns und die, ich glaube, die war damals 19 oder so, eine sehr junge, sehr stille Frau, von der man wirklich kaum was gehört hat. Also wir haben geredet, rumgeblödelt, was weiß ich, und sie war einfach immer irgendwie dabei. Ja. Und Ich weiß noch, dann sind wir einmal in die Disco gefahren, nach Stuttgart. Und es war eine sehr lange Fahrt, so ungefähr 60 Kilometer. Und im Auto war es still, wir haben halt Musik gehört. Und auf einmal, also ohne Vorankündigung, hat sie einfach gesagt, sie möchte uns jetzt was erzählen. Und dann hat die wirklich diese ganzen fast 60 Kilometer über angefangen, von einem Erlebnis zu erzählen, das sie anscheinend seit ihrer Kindheit hat, dass sie von Wesen abgeholt wird an einen anderen Ort. Und sie hat diese Wesen auch so ähnlich beschrieben, ja, ein total schöne Wesen. Da waren aber auch ein paar andere dabei, die sie als weniger schön beschrieben hat, die aber total gutmütig waren. Und sie war dann einfach, bei ihr war auch nichts mit irgendeinem Geräusch, Knistern oder so. Sie war wirklich von jetzt auf nachher einfach woanders. Und diesen Ort hat sie beschrieben als ohne Vegetation. Und dass dort sich ein sehr, sehr großes Gebäude befindet. Und dort ist sie hingebracht worden von diesen Wesen. Und da waren dann tatsächlich, also da war sehr viel los anscheinend in diesem Gebäude. Da waren verschiedene Arten von Wesen, so wie sie es beschrieben hat. Und da ist dann auch zum ersten Mal dann beschrieben worden, dass da in irgendwelchen Behältern Embryos waren, die sie auch beschrieben hat als irgendwie menschlich, aber irgendwie auch nicht. Und dass die sich in einer Flüssigkeit befinden und diese Wesen haben dann auch irgendwie so ähnlich wie bei dem ersten Fall beschrieben oder gesagt, dass die besorgt seien über die ganze Situation, wie sich alles entwickelt. Ja, und das hat sie eben so erzählt. Sie hat auch von einem bestimmten Sternensystem erzählt. Also wie gesagt, es ist schon sehr lange her, 25 Jahre, und damals hat mich das Thema weniger interessiert. Ich habe mir das damals im Auto angehört und habe gedacht, boah, was für eine abgefahrene Geschichte. Ja, also, und ich glaube, so haben wir damals alle im Auto gedacht. Und vor allem, weil die vorher eigentlich nie geredet hat und dann plötzlich die ganze Autofahrt über geredet hat.
Ein unglaublicher Einstand, ja.
Ja, also und wir waren da irgendwie ziemlich platt, ja, und niemand hat was dazu sagen können.
Peinliche Stille im
Und
Auto.
ja, genau, und also die hat die ganze Fahrt über von diesem Erlebnis erzählt und von diesem Sternensystem. Die hat es damals auch beschrieben, aber ich könnte es jetzt leider nicht mehr wiedergeben. Aber anscheinend von der Erde aus zu sehen. Das weiß ich noch, dass sie das gesagt hat. Man kann es von der Erde aus sehen. Und ich habe damals, wie gesagt, mich gar nicht mit dem Thema beschäftigt. Sie kam dann auch später mal auf mich zu und hat gesagt, ja, ich habe gehört, du machst Hypnose und so. Und dann haben wir tatsächlich auch noch mal ja mit ihr dann eine Hypnose gemacht und da kamen dann auch wieder diese ganzen Sachen hoch mit diesen Erlebnissen, mit diesen fremden Wesen und dass da auch viele andersartige Wesen, die überhaupt nicht menschlich ausgesehen haben, dass da sehr viele Begegnungen stattgefunden haben sollen, die aber sehr gutmütig waren.
Kann man auch irgendwelche neuen Informationen dann raus, als ihr da gesprochen habt? Danach?
Nee, also im Prinzip hat sie da
Also
eigentlich
bei der Hypnosesitzung meine ich.
nee, also da hat sie eigentlich so ziemlich genau die gleichen Dinge nochmal wiedergegeben. Also in der Hypnose jetzt an sich kam wenig Neues raus. Also ich glaube, sie war jetzt jemand von denen, die bei denen das nicht nötig ist, das mit Hypnose rauszuholen, sondern wo diese Erlebnisse sehr
Präsent sind.
stark an, ja, sehr präsent sind, also nicht im Unterbewusstsein verschüttet, sondern also ja, die hat so ziemlich genau die gleichen Dinge wiedergeben können, wie sie uns auch schon im Auto erzählt hatte. aber ziemlich abgefahren, ja, auch mit diesen Embryos und so.
Ich hatte da mal vor einigen Jahren eine Dame namens Heike Habel. Ich habe dir, glaube ich, den Link geschickt.
Genau.
Irgendwie ähnlich so, wie Heike Habel das beschrieben hat, oder?
Also wo ich dann das Interview angehört habe, nachdem du mir den Link geschickt hast, habe ich gedacht, wow, ja, das geht alles genau in die gleiche Richtung. Hat mich sehr an diese beiden Fälle erinnert.
Die Sendung heißt, glaube ich, das Entführungsphänomen und die Hybriden, glaube ich, habe ich das genannt damals. Ja, ist auf jeden Fall interessant. Ich werde es vielleicht auch dazu verlinken zu der heutigen dann, falls man das leichter findet.
Ja. Also ich fand das total interessant und ich konnte da unglaublich viele Parallelen finden zu den beiden Fällen von damals und auch zu dem dritten Fall, der dann sich sehr viel später ereignet hat. Also das ist jetzt 3 Jahre her. Und vor 3 Jahren hatte ich schon angefangen, mich sehr stark mit dem Thema zu beschäftigen.
Warum? Also jetzt,
ich kam da irgendwie gar nicht drum rum, sage ich jetzt mal, weil also einfach auf Internet und auch über die Medien, ja, ist das Thema Außerirdisch ja eigentlich immer stärker jetzt präsent. Und da habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren, auch jetzt Erich von Däniken, und da gibt's unheimlich viel, ja, über das Thema. Und da kam jetzt für mich einfach dieser Gedanke ganz neu hinzu, was wäre, wenn das alles gar nicht getrennt ist, so wie ich das früher gedacht habe. Ich habe ja damals auch schon immer geglaubt, dass es Außerirdische gibt. Für mich stand das fest, aber ich habe das nie jetzt in Verbindung gebracht mit irgendwelchen spirituellen Geschichten, die ich damals gemacht habe. Ja? Und da war dann das erste Mal der Gedanke da, okay, irgendwie hängt das für mich schon alles zusammen. Das ergibt irgendwie einen Sinn.
Also bei diesen zwei vorher geschilderten Fällen, da hattest du noch eher den Eindruck, dass es dass irgendwelche Wesen sind, Geisterscheinungen oder sonst was.
Genau.
Aber damals bei der einen Dame, die hatte dann da diese, wie sagt man da, Kinder in Boot-Tanks. Die hat sowas dann auch beschrieben, die zweite Dame?
Ja, genau, die hat es ja auch beschrieben, aber damals war das
aber nicht das war für dich dermaßen fringe, was die überhaupt das erzählt hat, dass du das nicht ganz so richtig ernst genommen hast, was ich gut verstehe.
Genau, also zumindest habe ich mir damals da überhaupt gar keine Gedanken gemacht. Das hat dann erst so, wo ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen und auch mit Entführungsphänomenen, wo ich gemerkt habe, wow, also diese Erlebnisse von diesen anderen, die eben ähnliche Erlebnisse haben, kommen mir irgendwie bekannt vor. Ja, vor ganz vielen Jahren hat mir doch jemand sowas erzählt, ja, schon damals. Und da habe ich gedacht, okay, na, das war wahrscheinlich
dasselbe Phänomen.
Ja, eben, genau das gleiche Phänomen. Damals habe ich mir keine Gedanken gemacht, aber jetzt so im Nachhinein denke ich mir, das war schon sowas damals. Ja, und hat mich auch sehr interessiert und bin ich eben in dieses Thema reingegangen, habe mir viele Videos angeschaut über das Thema von Leuten, die eben dieses Entführungsphänomen erlebt haben, und habe sehr viele Parallelen dann auch festgestellt. Und vor 3 Jahren habe ich dann eine Frau kennengelernt. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt habe ich mich schon sehr mit dem Thema beschäftigt dann. Und dann habe ich eine Frau kennengelernt, auch so im Bekanntenkreis. Da haben wir über alles Mögliche, ja, das war einfach so eine lockere Gruppe, wir sind beisammen gehockt und haben über Gott und die Welt gesprochen, und das Thema kam auch auf Außerirdische. Und ich habe schon gemerkt, wie sie da ganz komisch reagiert hat. Und als ich dann gesagt habe, ich glaube da ganz fest dran und ich glaube, dass da auch was dahinter steckt und dass da auch irgendwas läuft, habe ich gemerkt, wie sie mich sehr lange angeschaut hat.
Hoffentlich nicht der böse Blick.
Nee, das war kein böser Blick. Das war mehr so ein sehr intensiver Blick einfach. Und später, also ein paar Tage später, hat sie mich dann angerufen. Und wir haben sehr lange am Telefon geredet und sie hat gesagt, sie hat ein Erlebnis und sie hat das Gefühl, dass sie nur mit mir darüber reden kann, weil sie das Gefühl hat, ich nehme das auch ernst, was sie erlebt hat. Und dieses dritte Erlebnis ist für mich eigentlich das Abgefahrenste von den dreien. Wie gesagt, die anderen liegen einfach auch schon sehr lang zurück und ich wünschte, ich hätte mir damals mehr Notizen gemacht und einfach auch besser aufgepasst, aber ich habe es, wie gesagt, damals noch nicht ernst genommen. Das war jetzt im dritten Fall anders, weil ich das da schon sehr ernst genommen habe und sehr genau zugehört habe dann auch. Und sie wusste auch, dass ich Hypnose mache und sie hat dann auch gesagt, sie möchte gerne bei mir eine Hypnose machen. Wir haben uns dann auch getroffen und vorher auch sehr lange über verschiedene Dinge gesprochen. Und diese Frau hat mir dann erzählt, dass sie auch seit, zu dem Zeitpunkt schon mindestens seit 3 Jahren, also wenn man von heute aus sieht, dann seit 6 Jahren ungefähr, Erlebnisse hat, dass sie auch nachts aufwacht und da ist jemand präsent. Ja, und das ging sogar so weit, dass sie einmal nachts aufgewacht ist und neben ihr im Bett ein fremdes Wesen lag. Zu dem Zeitpunkt war diese Frau schon verheiratet, also und ihr Mann lag da nebendran und hat geschlafen. Sie wacht auf.
Was, die lagen da zu dritt im Bett? Das ist ja absolut unglaublich absurd.
Ja, aber der lag jetzt nicht, also dieses Wesen lag jetzt nicht so richtig neben ihr im Bett, sondern war so halb angelehnt an die Wand. Und hat gewartet, dass sie aufwacht. Und sie wacht auf und schaut hoch und es entsteht dieser Blickkontakt. Und sie fühlt sich total wohl, weil sie angelächelt wird von diesem Wesen. Und sie hat dieses Wesen wirklich genau so beschrieben, mit ein paar anderen Verschiedenheiten. Also auch sehr lange Haare, ein sehr schönes Wesen, sehr schlank. Nur hatte dieses Wesen kein Gewand an, sondern einen wirklich hauchdünnen Anzug, eng anliegend, das sich angefühlt hat wie eine zweite Haut. Sie hat dieses Wesen auch angefasst, weil sie nicht glauben konnte, dass der tatsächlich jetzt daneben ihr im Bett so halb angelehnt sitzt oder liegt.
Ja, ist ja schwer zu glauben.
Und sie hat sich auch nochmal zu ihrem Mann umgedreht, ob das jetzt wirklich passiert. Und ihr Mann lag da tatsächlich und hat geschlafen. Und sie hat dann wieder zu dem Wesen geschaut und es ist da. Und sie hat die Augen beschrieben. Sie hat gesagt, sehr seltsame, lebendige Augen ohne Pupille. Das sei ihr aufgefallen, dass diese Wesen anscheinend keine Pupille haben. Keine Pupille. Und sehr lange und feine Haare.
Wie kann man sich jetzt ein Auge ohne Pupille vorstellen?
Also die Iris war sehr groß. Also die Augen insgesamt waren anscheinend größer als unsere. Mhm. Mit einer großen Iris. Aber in der Mitte war keine Pupille. Also so hat sie es zumindest beschrieben.
Na gut, ja. Das ist halt, wenn sie sich zusammenzieht, dann sieht man sie halt nicht.
Ja,
ja egal, Detail. Ja.
Also so hat sie das beschrieben und ich so, fand das total abgefahren. Und sie hat auch gesagt, sie hat null Angst gehabt. Sie hat ein sehr vertrautes Gefühl zu diesem Wesen gehabt. Und was sie noch beschrieben hat, war diese unglaubliche Liebe, die sie gespürt hat von diesem Wesen.
Ja, was hat es wollen? So ein nächtlicher Stunde im Ehebett?
Ja, also das war einfach da.
Also.
Ja, also in dem Moment. Ne? Und das fand ich ganz interessant. Mhm. Und da hat sie mich eben drauf angesprochen, hat gesagt, sie ist sich absolut sicher, dass es real ist. Sie hat es für sich als real erlebt. Sie ist sich absolut sicher, dass sie das nicht geträumt hat. Und sie kann mit niemand drüber reden, hat sie gemeint. Und das hat sie sehr belastet und dann wollte sie einfach mit jemand drüber reden und sie hat mich dann auch gefragt, ob es nicht möglich wäre, unter Hypnose mehr rauszuholen, ja, ob da noch mehr ist. Und ich habe mich natürlich sofort bereit erklärt, mich hat das ja total interessiert dann auch. Und wir haben dann 2 Hypnosesitzungen gemacht, wo auch unglaublich viel dann hochkam. Also bei der ersten Hypnosesitzung, wo wir dann gemacht haben, hat sie dann von einem anderen Erlebnis erzählt, dass sie im bewussten Zustand, an das konnte sie sich im bewussten Zustand nicht mehr erinnern. Das waren jetzt dann die Dinge, die erst in Hypnose hochgekommen sind. Und zwar hat sie dann erzählt unter Hypnose, dass sie, während sie geschlafen hat, und anscheinend ist das sehr oft passiert in ihrem Leben schon, dass dann Wesen da waren, aber nicht nur diese großen, schlanken Wesen mit den langen Haaren, sondern tatsächlich auch diese berühmten Greys, die in Begleitung dieser Großen dabei waren.
Und welche Farbe? Entschuldigung, weil die Greys haben alle möglichen Farben, meistens sind sie nicht grau.
Also in dem ersten Erlebnis hat sie so beschrieben, dass sie nur Silhouetten gesehen hat. Da konnte sie noch keine Farbe sagen. Mhm. Im späteren, in der zweiten Hypnose, wo sie dann andere Erlebnisse geschildert hat, hat sie sie tatsächlich als so sehr, sehr, sehr blass, hellhäutig beschrieben.
Ich meine, da muss ich kurz einhaken. Also das ist ein interessanter Punkt, diese Grays unter Anführungszeichen, die teilweise grün, blau, rosa, blau kommen sie sehr oft vor. Und teilweise wird es dann so dargestellt, als würden alle Leute dasselbe sehen. Das stimmt aber nicht. Sie sehen, also meiner Meinung nach, sie sehen was sehr Ähnliches. Aus irgendeinem Grund. Oder Ähnliches, aber die Details sind oft immer verschieden. Entweder die einen haben 3 Finger, 4 Finger, 6 Finger, manche nur 5 oder 5 und so weiter. Also die Details sind dann immer sehr, da gibt es jedenfalls ganz, ganz viele Varianten von dem, was Leute da sehen. Also deshalb frage ich nach, weil Grace, gut, das ist so ein Begriff, ja, ich sag mal aus der Folklore inzwischen, aber jeder glaubt dann, er weiß, was gemeint ist, weil man hat dann so dieses Bild von irgendwelchen Hollywood-Filmen vor sich. Aber in Wirklichkeit sehen die Leute da alle Dinge, die schon individuell verschieden sind. Ist ja, meine Meinung zumindest.
Ja, also das kann schon sein und ich finde das auch interessant. Womöglich tut da auch das Unterbewusstsein ja viel mit auch verdecken oder verändern.
Bin überzeugt. Ja. Wie auch immer, das Unterbewusstsein ist ganz sicher daran beteiligt. Also woran ist es nicht beteiligt? Ne? Also ja. Vor allem, wenn es dann nur unter unter Hypnose dann rauskommt. Gott, da gibt es ja viel Kritik auch, die an dieser ganzen Methodik geübt wird, vor allem wenn man dann tatsächlich verlässliche Informationen haben möchte, aber jetzt abgesehen davon. Da spricht man ja mit dem Unterbewusstsein, also klar.
Und ja, aus welchem Grund auch immer verdeckt da vielleicht das Unterbewusstsein auch verschiedene Einzelheiten. Für mich ist interessant, was so unter dem Strich herauskommt. Und ich finde, da zieht sich schon irgendwo so ein roter Faden durch an diesen Erlebnissen.
Das schon. Ich sage, dass es keine Ähnlichkeiten gibt, aber es ist trotzdem nicht das Gleiche, was da beschrieben wird.
Es ist nie das Gleiche, aus welchem Grund auch immer. Ich finde es auch interessant, dass das dann eben so ist.
Das hängt auch damit zusammen, dass Leute sich einfach in ihrer Erinnerung sehr unterscheiden können. Also da gibt es ja auch Versuche und Augenzeugen berichten dann oft was recht Verschiedenes, obwohl beide jetzt dasselbe gesehen haben. Aber es ist vielleicht ein bisschen ein anderer Winkel, man schaut so einen anderen Sekundenbruchteil hin. Also es ist verschieden dann. Und die Gründe, warum das so ist, können mannigfaltig sein. Also, aber sicherlich auch, weil dann das Unterbewusste oder gewisse Ängste, Phobien oder Wünsche dann mit reinspielen. Das hat sicherlich auch einen Anteil dran. Aber welchen? Keine
Ahnung. Mit Sicherheit. Und ich denke, jeder Mensch hat auch eine andere Wahrnehmung. Ja, das hat auch mit Sicherheit vielleicht auch sogar kulturelle Hintergründe, ja, oder einfach von dem,
das was ist wir das Interessante. Sind. Interessanterweise kommt mir vor, dass die kulturellen Unterschiede dann oft nicht so stark sind oder nicht so ausgeprägt. Außer dann gibt es halt Chupacabras oder wie auch immer solche Wesen dann in der Folklore bezeichnet wurden, weil das ist ja dann oft auch nichts Neues in dem Sinn. Und ja, dadurch kriegt es dann schon eine kulturelle Färbung, aber ich bin überrascht, dass es eigentlich weniger kulturell gefärbt ist, als ich mir da erwarten würde.
Mhm. Also. Ja, oder sagen wir es mal so, von der Wahrnehmung her, was dem einen oder anderen als normal oder als fremdartig vorkommt, ja, und oder was dem einen oder anderen auffällt, wo sein Fokus liegt. Also über die Hände jetzt zum Beispiel hat mir diese Frau überhaupt gar nichts erzählt. Das war für sie anscheinend auch nichts, wo sie jetzt unbedingt hingeschaut hat. Sie hat mir mehr so über die Augen erzählt, ja, das war mehr ihr Fokus, wo ihr einfach das aufgefallen ist. Bei den ersten beiden Fällen zum Beispiel, die haben mir überhaupt gar nichts über die Augen erzählt, sondern über diese unglaublichen schönen Haare, ja. Das war dann der Fokus bei den anderen Frauen, ja, das so lag. Und
jemand schreibt auch gerade im Chat, ich würde das Alien-Ding nicht als rein psychologisch abtun. Das tue ich jetzt nicht, also vielleicht, wenn der Eindruck jetzt entsteht. Ich sage nur, es gibt verschiedene Faktoren, die da reinspielen.
Ja, es gibt bestimmt mit Sicherheit verschiedene Faktoren und die Aussagen, die gleichen sich auf eine seltsame Art, aber es gibt viele Unterschiede. Und das sehen wir ja aber auch bei den Nahtoderlebnissen, ja, dass jeder individuell anders erlebt. Und trotzdem kann man aber hinterher sagen, es zieht sich ein roter Faden durch diese Erlebnisse, durch verschiedene Aspekte, wie eben das Tunnelerlebnis oder Begegnung mit verstorbenen Verwandten, wo ganz viele dann schildern. Und wo man sagt, okay, das ist aber gleich, ne? Also es durchläuft so eine...
Ja. Nein, das gibt's auch. Also es gibt dann auch erstaunliche Dinge, die dann als gleich beschrieben werden, auch jetzt von Menschen, die jetzt nicht unbedingt ganz viel Alien-Literatur gelesen haben und dadurch vorbelastet sind, sondern also von ganz unbedarften Menschen dann plötzlich, also Übereinstimmungen, so wie du sagst, ja. Das macht genau, das Ganze also, ja eben so man kann es nicht einordnen.
Ja, so man kann es nicht fassen, weil wir Menschen, also ich sage jetzt einfach mal aus spiritueller Sicht, wir Menschen, wir sind es einfach gewöhnt, dass alles greifbar ist und alles erklärbar ist und dass wir für alles einfach irgendwelche Fakten haben. In der spirituellen Welt läuft es nicht so. Nee. In der spirituellen Welt ist eine Freiheit, die wir uns in unserem Dasein gar nicht vorstellen können. Und wir sind dann unzufrieden und sagen, ah, das ist alles Blödsinn, ja, weil die eine hat es so erzählt, bei dem einen hat es 3 Finger und bei dem anderen 6. Also kann das schon mal nicht stimmen. Ja, das ist aber Menschendenken. Ja, da stehen wir uns womöglich auch selber ein bisschen im Weg, weil wir uns nicht vorstellen können, dass in anderen Welten und in anderen Dimensionen diese Dinge womöglich überhaupt gar keine Rolle spielen.
Ja? Und wobei wir dann aber auch nicht mehr von Außerirdischen sprechen. Das muss man auch sagen. Eigentlich. Naja, weil Außerirdische, das wird halt immer wieder alles in einen Topf geworfen, aber Außerirdische eigentlich sind doch einfach raumfahrende Zivilisationen von anderen Sternensystemen oder vielleicht sogar anderen Galaxien, was weiß ich. Ja, also wenn die ein paar tausend Lichtjahre, vielleicht auch können sie auch ein paar Millionen oder wie auch immer überbrücken oder wie weit dann die Abstände sind. Aber wenn das dann Wesen sind, die aus anderen Dimensionen kommen, dann da ist für mich immer so diese Grenze, wo ich sage, okay, das ist aber dann was ganz was anderes.
Aber das eine das andere aus?
Nein, absolut nicht.
Weil ich denke mir mal...
Aber die Kritik, die ich da habe, ist, es wird dann oft, das wirf ich jetzt nicht dir vor, aber es wird dann sehr oft, je nachdem, was gerade passt, wird da hin und her gewechselt. Einmal sind es so richtige außerirdische Astronauten, sage ich jetzt mal. Dann sind es wieder, sind schon irgendwie überirdische Wesen und so, aber... Und dann wird aber wieder argumentiert, das wäre das alles Schrauben und Bolzen. Nuts and Bolts
irgendwo also da ist ich das... Auch, ja, da, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch ganz, ganz lang wirklich gedacht, also entweder oder, ne, und so. Mittlerweile muss ich sagen, bin ich da offener geworden. Ich denke oft, ich finde, das eine schließt das andere nicht aus.
Nein.
Was wissen wir denn in unserer kleinen Welt hier denn schon über das, was da draußen möglich ist?
Na, gar nichts. Ja. Na,
Es ist nur, es also sind Beobachter. Wesen, vielleicht haben die einfach die Möglichkeit, wann immer die möchten, auch zu wechseln. Ja, von dem materiellen Dasein, so wie es bei uns hier stattfindet, in eine andere Daseinsform, um uns zu kontaktieren. Und da haben sie eventuell vielleicht auch die Möglichkeit, anders zu erscheinen.
Ja, man schreibt, du sagst selbst, es sind sicher unterschiedliche Phänomene. Ich glaube, es ist eine menschliche Sache, überall das Gleiche sehen zu wollen. Ja, ja, natürlich, wir suchen nach Mustern, wir suchen nach, nach Regelmäßigkeiten in den Wolken. Ja.
Weil das eben unsere Regeln hier auf dem Planeten hier ist. Ja,
weil ich sonst nicht damit, mit meinem rationellen Verstand zumindest, da überhaupt nicht rankomme. Mhm. Und der ist nun einmal auch da und der ist wichtig auch. Das ist ein wichtiger Teil von mir, von uns, von unserer Gesellschaft. Aber der dreht sich halt im Kreis dann in dem Fall. Ne?
Ja.
Aber ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf diese Diskussion bleiben. Oder Entschuldigung, sag noch, was du da...
Ich wollte nur mal das Beispiel nehmen mit der Zeit, um das mal abzurunden. Zeit ist ja für uns hier auf diesem Planeten ein Begriff, weil hier auf unserem Planeten ein Tag 24 Stunden hat. Auf anderen Planeten ist das aber nicht so. Ja? Und wie willst du jetzt
auf einem anderen Planeten könnte das Konzept des Tages überhaupt nicht wichtig sein. Also das kann wirklich völlig verschieden sein, weil da vielleicht zwei Sonnen sind. Also, es ist
genau,
so, ist eh klar. Wir können überhaupt keine... Wie soll ich sagen? Einschränkungen.
Also die Regeln, die hier auf unserem Planeten gelten, ja, die müssen auf anderen Planeten überhaupt gar nicht gelten.
Ja, und erst recht in anderen Wirklichkeiten und Dimensionen. Das ist mir alles klar, genau. Natürlich. Ist ja klar. Mhm. Aber greifbarer wird es dadurch nicht. Ne? Und da sind wir uns, glaube ich, einig. Ne?
Mhm. Ja, aber auf den Fall zurückzukommen. Also in dieser ersten Hypnose hat sie dann erzählt, dass dann plötzlich drei dieser Wesen da standen, die sie nur als Silhouetten wahrgenommen hat. Und sie hat noch dann gehört, wie das eine zum anderen gesagt hat, pass auf, sie wacht jetzt auf. Das hat sie noch gehört. Und plötzlich hat sie dann Wellen wahrgenommen, die langsam zu ihr kamen, wie elektrische Wellen. Und da hat sie tatsächlich auch dieses Geräusch beschrieben, das schon die erste beschrieben hat. Ja, dieses knisternde elektrische Geräusch, aber in Wellenform. Ja, oder wie so ein, begleitet von so einem tiefen Brummen. Also so, wuh, wuh, ne, kam das immer näher. Und je näher das kam, hat sie das dann an ihrem Körper gespürt, diese Wellen, und war praktisch bewegungslos. Also war dann durchdrungen von diesen Wellen. Und dann hat sie sich plötzlich woanders befunden, hat sie gemeint. Also sie war wie weggeblieben.
Ja, das sind jetzt so Gemeinsamkeiten, die ich dann wieder wirklich spannend finde und die ich dann wieder umwerfend finde. Und die dann sämtliche Theorien, die möchte ich da in meinem kleinen Kopf zusammenreimen, über den Haufen werfen, weil... Und also beide haben ein ähnliches Phänomen beschrieben und waren dann plötzlich woanders. Na, ähnlich haben sie es beschrieben. Aber das ist wiederum natürlich individuell, wird das verschieden beschrieben, weil einem auch andere Dinge auffallen. Aber hat er auch so ein Knistern beschrieben, so dieses elektrische Knistern, das die erste beschrieben hat?
Ja, genau. Also so dieses seltsame elektrische Knistern und ein Brummen war da eben auch dabei und das hat sie wirklich von oben bis unten total erfüllt. Sie hat es auch so als Wellen wahrgenommen, die über sie gekommen sind und im gleichen Moment hat sie sich einfach wie weggebeamt gefühlt und dann hat sie beschrieben, sie hat sich dann plötzlich ganz woanders befunden und zwar in einem Raum, wo sie dann, also wirklich wie in diesen klassischen Entführungsphänomenen auf einer Liege gelegen ist und behandelt wurde von diesen kleinen Wesen. Ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt noch Grace sagen möchte, aber eben das waren dann die Kleinen, die an ihr medizinische Untersuchungen vorgenommen haben. Und es ist anscheinend auch ein gynäkologischer Eingriff dann da gewesen.
Wie sehr, sehr oft beschrieben. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich mir denke, also wenn sich jemand sowas ausdenkt, dann denkt er sich doch nicht sowas aus, das irgendwie persönlich ja. peinlich ja. auch ist. Ne? Da gibt es ja dann auch Whitley Strieber, dem Rektal dann, was eingeführt wurde, der ist dann ziemlich durch den Gatsch gezogen worden. Puh. Ja. Also der war sogar auf, wie heißt denn die Cartoonserie? Fällt mir nicht ein. Jedenfalls, also den haben sie dann...
Ja, das ist natürlich mit sowas jetzt an die Öffentlichkeit zu gehen, und sie wollte natürlich, wie gesagt, sie hat ja damals auch gesagt, sie hat das Gefühl, sie kann da mit niemandem drüber reden, ja, nur mit jemandem, wo sie das Gefühl hat, dass das ernst genommen wird, und deswegen hat sie damals mit mir drüber gesprochen. Und sie hat von diesem gynäkologischen Eingriff gesprochen, dass da irgend so eine Art Sonde eingeführt worden ist. Und das Interessante an der Geschichte ist jetzt, sie war zu dem Zeitpunkt damals schwanger. Also jetzt in der Realität tatsächlich schwanger. Und nachdem sie dieses Erlebnis anscheinend hatte, und das hat sie mir dann unter Hypnose erzählt, war der Embryo weg. Und sie hat damals geglaubt, sie hätte eine Fehlgeburt gehabt. Und erst in der Hypnose hat sie dann verstanden, dass der Embryo ihr entfernt wurde. Also es lag schon eine Weile zurück. Diese Schwangerschaft, von der sie gedacht hat, sie hätte die Schwangerschaft durch eine Fehlgeburt verloren.
Das muss aber eine ziemlich unangenehme Erkenntnis gewesen sein für sie, oder?
Also sie dann, hat auch sehr emotional während der Hypnose dann reagiert, und wir haben das dann auch tatsächlich an der Stelle dann abbrechen müssen, weil sie dann wirklich auch angefangen hat zu weinen, und es war sehr emotional. Und wir haben dann hinterher auch ein langes Gespräch gehabt, und da hat sie mir dann erzählt, dass sie von Anfang an bei dieser Schwangerschaft ein ganz komisches Gefühl gehabt hat. Also die Schwangerschaft ist von Anfang an sehr schlecht gewesen, ist ihr sehr schlecht bekommen. Und dass, als sie dann dieses Kind verloren hat, war sie beim Frauenarzt, also beim Gynäkologen. Und der war dann ganz erstaunt, dass die Fruchthülle noch da ist, aber der Embryo weg ist. Mhm. Und da war auch der Gynäkologe ganz von den Socken, hat gesagt, sowas hat er eigentlich noch nie gesehen. Ja, er hat gesagt, die Fruchthülle ist noch da.
Ja, das ist seltsam.
Also er konnte bestätigen, und er wusste ja auch, weil das ja ihr Gynäkologe war, zu dem sie immer gegangen ist, und der hatte ja auch die Schwangerschaft festgestellt. Und er hat gesagt, aber da, wo vorher dieses Embryo gewesen ist, da ist nur eine leere Hülle.
Also rein psychologische Auslöser kann man da jetzt dann ziemlich zu Grabe dran. Hast du die letzte Sendung zufällig gehört? Weil da ging es auch, also mit Gerhard Gröschl, um einen CE4-Fall, also einen Close Encounter-Fall, und eine junge Dame, die der dann sogar etwas, also die hatte in ihrer Vagina offenbar ein Objekt oder ein, das, nein, Blödsinn, die hatte eine Wunde, eine kreisrunde Wunde, also man kann sich ja anhören, furchtbar eigentlich, weil wenn man sich dann in die Situation von so jemandem versetzt, nicht nur, dass ihm was passiert, wo ein sehr starker Eingriff im Körper, jetzt ganz zu schweigen von, wenn plötzlich ein Kind, dann eine Fehlgeburt daraus tatsächlich resultiert, wenn es so war, aber auch sowas, wo man so eine Wunde entdeckt in der Intimregion, und man weiß nicht, was das ist, man hat wirrste Erinnerungen an Wesen, an weiß der Kuckuck was, und man kann aber mit niemandem drüber sprechen, außer jetzt, wenn man das Glück hat, eine Schamanin zu kennen, wie du es bist, die halt auch ein Interesse hat und so weiter, oder ja, ansonsten ist man da ziemlich aufgeschmissen. Es ist ja auch sehr mutig, dass die eine Dame da in den 80ern war das, ne? Oder dass die 90ern, Entschuldigung, dass die also über das gesprochen hat, so offen dann.
Ja, ich denke, es ist jetzt vielleicht etwas leichter, aber es ist trotzdem, ich denke, es ist auch heute noch schwer, einen Arzt zu finden, mit dem man über sowas reden
natürlich,
kann.
Natürlich.
Ja, also im medizinischen Bereich ist man da ziemlich aufgeschmissen.
Naja, der muss ja auch, also der muss da auch abklären, ob das einen psychologischen Grund hat. Also ich finde, das wäre auch fahrlässig, wenn er es nicht tut. Weil
aber
es gibt genug Leute.
Haben diese Ärzte trotzdem nicht.
Nein, nein, aber es kann, es gibt natürlich auch Fälle, die psychologisch bedingt sind. Das ist so. Es gibt Leute, die sich das einreden, die das irgendwo gelesen haben, die einen Film gesehen haben und sich das dann einreden. Die gibt's. Und man muss das dann abklären einfach. Mhm. Wobei, wie will man das mit Sicherheit tun? Ich weiß es nicht. Ist total schwierig. Ja? Aber
es ist wirklich so abgefahren, dass wir das in unserem Denken einfach, das passt nicht in unser Denken rein, weil wir sind es gewöhnt, alles erklären zu können, alles sezieren zu können, analysieren zu können. Und wenn dann Dinge geschehen, die eben zu keinem Ergebnis führen, dann kommt man ganz schnell in den Bereich, wo man sagt, die spinnt halt, ne?
Ja, ja, klar. Und sehr oft absolut zu Unrecht, ja.
Und das ist, und das ist auch und, aber ich denke mal, so eine leere Fruchthülle, wo vorher eindeutig wochenlang ein Embryo gewesen ist.
Ja, entsetzlich.
Ist einmal entsetzlich und zweitens, wie erklärt man sowas? Warum? Wie geschieht das?
Keine Ahnung.
Der Arzt muss total.
Also, wenn sich der Mediziner auch nicht erklären hat können, puh, ja.
Ja, der war da auch ziemlich von den Socken anscheinend und sie musste sich einfach damit abfinden, dass das eben eine ungewöhnliche Fehlgeburt war. Mhm. So war das dann eben die Diagnose mehr oder weniger. Und wir haben dann, also wie gesagt, an dem Tag diese Hypnose an dem Punkt abbrechen müssen, weil sie emotional einfach zu aufgewühlt war. Und dann haben wir zu einem späteren Zeitpunkt eine zweite Hypnose gemacht. Und da kam eine total abgefahrene Geschichte hoch. Wir haben eine wirklich schöne, sehr tiefe Hypnose machen können an dem Tag. Sie war sehr entspannt und hat sich auch gut auf die Hypnose einlassen können. Also um eine gute, tiefe Hypnose zu bekommen, muss da auch eine große Entspannung da sein. Und in der zweiten Hypnose war das dann auch der Fall. Und da hat sie dann direkt erzählt von, dass sie schon dort war. Also wie sie da hingekommen ist und so, dass der Teil war weg. Sie hat gleich in der Hypnose ist sie eingestiegen mit, sie ist schon dort. Und sie hat den Ort beschrieben auch, also so wie in dem zweiten Fall, wo ich erzählt habe, ein sehr karger Ort ohne Vegetation, an dem sich ein großes Gebäude befindet mit einer großen Kuppel. Und dort sind sie aber unterirdisch irgendwie hineingegangen in dieses Gebäude. Ja, dort ist zumindest beschrieben, sind dann unterirdisch durch so einen langen Tunnel dann hinein und dann befanden sie sich in dem Gebäude. Und in dem Gebäude waren dann auch viele verschiedenartige Wesen, die, also jetzt in dem dritten Fall, die Frau hat die Wesen auch gut beschreiben können. Und sie hat einige Wesen beschrieben als insektenartig, die ihr sehr unheimlich waren. Und diese Wesen haben das anscheinend gemerkt und haben einen angemessenen Abstand gehalten, weil sie wussten, dass sie Angst vor ihnen hat. Aber diese Wesen waren da und dann waren aber auch überwiegend menschenähnliche Wesen da, die auch so beschrieben worden sind wie diese typischen ich nehme jetzt einfach wieder die Aldebaraner, diese schönen Langhaarigen, sage ich jetzt mal. Und sie ist durch dieses Gebäude geführt worden. Sie hat dort auch diese Behälter mit den Embryos gesehen. Ihr ist viel erklärt worden. Es haben viele Gespräche stattgefunden bis hin zu einem großen Saal, in dem sie sich befunden hat, wo anscheinend eine Art Konferenz stattgefunden hat, in einer Sprache, die sie aber nicht verstanden hat, wo sie aber auch hingeführt worden ist und das ihr gezeigt worden ist. Und also am Ende hat sie dann erzählt, sie ist an einen großen Monitor geführt worden, von diesem Wesen, das sie damals in ihrem Bett, also das muss ihr persönlicher Begleiter irgendwie gewesen sein, von diesem schönen, langhaarigen Wesen, ist sie da rumgeführt worden und der hat sie letztendlich dann an einen großen Monitor geführt, an einen großen Bildschirm.
Space Hippies wäre vielleicht ein guter anderer Begriff, ne?
Ja, das ist eigentlich schön.
Ja, finde ich nett, ja. Space Hippies, schöne lange Haare, Nickel bringen.
Genau. Und dann standen sie vor diesem Monitor und dort sind ihr die allerschrecklichsten Bilder gezeigt worden, die sie je gesehen hat, hat sie gemeint. Wirklich Krieg, Zerstörung, nukleare Zerstörung, Zerstörung der Atmosphäre, vergiftete Atmosphäre, vergiftete Lebensmittel, also wo nichts mehr essbar ist und also das Ende eigentlich, ja, ist ihr da gezeigt worden. Und sie hat gesagt, die war total erschüttert, also die hat noch nie so schreckliche Bilder gesehen, hat sie gemeint, wie das ihr da gezeigt worden ist. Und am Ende von diesem Film, den sie da gesehen hat, hat sich anscheinend das Wesen zu ihr hingetreten, hat gesagt und hat auf den Bildschirm gezeigt und hat gesagt, das darf nie geschehen. Also, und das hat sie so ausdrücklich betont in der Hypnose. Und das hat anscheinend auch dieses Wesen sehr ausdrücklich betont. Das darf nie geschehen.
Ja, dann kann man nur zustimmen.
Ja, und dann war die Hypnose eigentlich auch von ihr aus beendet. Sie hat es dann an dem Punkt abgebrochen. Fand ich, also hat mich auch sehr mitgenommen, was sie da erzählt hat. So, ne?
Ja, wir sind jetzt irgendwie schon bei Minute 90. So schnell vergeht es nicht. Ich werde jetzt einmal Skype öffnen, falls jemand an dich eine Frage stellen möchte. Aber wir sind noch gar nicht. Ich glaube, vielleicht schließen wir jetzt diesen Teil einmal vorerst ab, weil wir wollten ja auch noch diesen Kreis, der sich da für dich irgendwo dann auch geschlossen hat, zu deiner derzeitigen beruflichen Arbeit und so weiter, über die du nicht allzu viel sprechen möchtest, aus eingangs beschriebenen Gründen. Aber trotzdem, dieser Kreis schließt sich da irgendwie. Und ich meine, wir könnten jetzt über diese ganze Spekulationen, was das jetzt ist, woher das kommt und so weiter, da können wir ewig sprechen. Ich möchte nur anmerken, dass dieses Szenario mit dem Film auch von einem Herrn namens Bikes, glaube ich, heißt der, beschrieben wird. Also es gibt auch andere, ich nenne es mal Entführungsopfer, denen dann solche Filme vorgeführt werden, die unglaublich plastisch ihnen vor Augen führen, was passieren könnte, wenn.
Ja.
Also auch jetzt, was Umweltverschmutzung und so weiter anbelangt. Äußerst spannend, weil, ja, es ist, ja.
Ja, also ich denke, wir spielen eventuell auch mit Dingen, die nicht nur für uns gefährlich sein könnten, vielleicht sogar aber auch für Wesen in anderen Dimensionen oder einfach auch innerhalb dieser Galaxie.
Ja, oder einfach andere intelligenten Lebensformen, die diesen Planeten mit uns teilen.
Ja, genau. Und
Wale und Delfine halte ich für ausgesprochen intelligent. Und ja.
Aber ja, eigentlich egal. Alle Lebewesen, ja. Also und von dem her denke ich mir, es ist schon sehr interessant, dass das immer wieder anscheinend geäußert wird und auch nahegebracht wird. Und sie hat auch erzählt, dass sie dort ganz viele Menschen gesehen hat, also in dieser Hypnose, die aber auch praktisch wie sie dort rumgeführt worden sind. Ja, also anscheinend werden ganz viele
Menschen die treffen sich dann auch, die kommen dann zurück und mit falschen Kleidung und so und Entführungsopfer erkennen
sie. Manche erinnern sich, manche nicht. Die meisten wahrscheinlich nicht, aber anscheinend wird da schon ein bisschen was eingegeben, das unbewusst in uns dann da ist.
Jemand anderer schreibt da im Chat und bittet mich, ich soll doch die Frage stellen, bitte gern, so wie Morpho das Wesen vorhin beschrieben hat, hat es wirklich jesuide Züge, schreibt er da. Also lange Haare, sehr schön, gut, so stellen sich viele Jesus vor. Glaubst du,
ja, bestimmt. Also ich denke mal, das liegt einfach auch daran, dass zu den Zeiten die meisten Männer auch einfach ihre Haare lang getragen haben.
Ja, aber vielleicht jetzt generell, also Bezug zu Jesus oder auch zu Religionen, ganz kurz, siehst du da einen?
Es könnte durchaus sein, ja, weil wenn das im Unterbewusstsein so stattfindet, vielleicht stellen wir uns dann auch gern diese Wesen so vor. Oder vielleicht zeigen die sich uns auch gern in der Form, damit wir weniger Angst haben.
Ja, das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt, ja.
Also das kann man nicht wissen.
Also jesuide Züge, so wie er gesagt hat, es ist ja vielleicht, vielleicht so wie der goldene Schnitt, ne? Das ist einfach, das gefällt uns halt. Ne?
Oder engelhaft, auch diese Engel, also das ist ja auch oft so engelhaft beschrieben. Und ich denke, vielleicht ist das entweder so gewollt, damit wir weniger Angst haben, ja, weil wenn ein schönes, engelhaftes Wesen vor mir steht, ne, dann und mich anlächelt, dann habe ich erstmal weniger Angst, wie wenn da ein Grey steht, ne?
Lieber ein langhaariger Space Hippie mit, hat er Schlapfen angehabt auch? Oder?
Ja, genau. Ich denke, Jesus war bestimmt auch ein Hippie.
Whatever.
Wer weiß.
Was sind Hippies?
Ja, warum nicht?
Wäre die nächste Frage. Jetzt, wie gesagt, wir sind jetzt schon, sind schon sehr weit fortgeschritten. Jetzt möchte ich aber trotzdem noch zumindest, jetzt schon gegen Ende der Sendung, auf diesen Teil zu sprechen kommen, wo sich für dich der Kreis wieder schließt.
Genau.
Das finde ich auch spannend. Ne? Und wie gesagt, Skype ist offen, also unter CropFM oder einfach beim Ankünder jetzt unten draufklicken, dann, wenn man Skype installiert hat, geht's auf. Bitte auf jeden Fall Kopfhörer mit Mikro verwenden, das ist vorteilhaft und wenn man möchte, kann man eine Frage stellen. Aber vielleicht wird es noch spannender oder noch dringlicher eine Frage zu stellen, wenn wir jetzt auf den nächsten Punkt kommen. Diese Frauen hatten ja auch was gemeinsam.
Irgendwo. Ja, genau. Also und zwar war das dann so, also wie gesagt, ich hatte über diese beiden Hypnosen, die jetzt die ersten beiden Fälle, wenig in der letzten Zeit so nachgedacht, okay, nachdem ich dann angefangen hatte, mich mit dem Thema Aliens, Außerirdische zu beschäftigen, habe ich schon ein paar Mal dran gedacht, so, oh, die beiden damals, ne, das hat sich ja schon so in die Richtung angehört, aber okay. Interessant wurde es dann für mich, als ich letztes Jahr auf einer Hochzeit war, wo ganz viele Bekannte von früher dann da waren. Wie gesagt, zu den beiden Frauen habe ich bis heute leider keinen Kontakt mehr, weil der Freundeskreis sich zerstreut hat, auch durch meine Trennung damals von meinem früheren Ehemann. Aber es waren ziemlich viele gemeinsame Bekannte von früher da und dann hat man sich nach vielen Jahren wieder gesehen und hey, wie geht's und wie geht's denn der oder jenem? Und über diese gemeinsamen Bekannten habe ich dann erfahren, dass diese beiden Frauen, die sich übrigens ganz nebenbei gesagt, alle drei, die kennen sich persönlich gar nicht. Ja, obwohl ich mit denen bekannt und oder befreundet bin oder war, haben die sich gegenseitig nicht gekannt. Es waren verschiedene Freundeskreise, also die standen in keinerlei Kontakt zueinander. Und auf jeden Fall über diese gemeinsamen Bekannten an der Hochzeit letztes Jahr habe ich erfahren, dass diese beiden Frauen von damals Jahre später Kinder bekommen haben und interessanterweise sind beide Kinder autistisch. Und das fand ich sehr interessant.
Ja, es ist vor allem auch deshalb statistisch nicht ganz uninteressant, weil das doch nur in circa 1% der Bevölkerung auftritt. Und man immer ein bisschen mit Autismus jetzt beschäftigt die letzten Tage, weil mich das natürlich sehr neugierig gemacht hat. Also generell, ich hatte bis dato von Autismus eher so ein sehr naives Bild à la Rain Man. Aber das ist ja ein viel, viel weiteres Spektrum. Und man spricht ja eben von einem Autismus-Spektrum und in das fallen ungefähr 1% der Menschen. Also dass jetzt zwei Frauen, die solche Erlebnisse hatten, die offenbar auch mit dem reproduktiven Vorgang verbunden sind, wie ja der dritte Fall dann drastisch gezeigt hat, aber dass die dann autistische Kinder haben, ist, ja.
Kann Zufall sein.
Natürlich, ja.
Aber kann Zufall sein, nicht. Aber ich fand es interessant, dass eben das genau den beiden eben so geschehen ist und dann eben, dass sie dann später zufällig autistische Kinder bekommen haben. Und weil ich ja beruflich schon seit vielen Jahren mit Autisten beruflich zu tun habe und auch sehr viel mit Aspergern und ich weiß, dass eben dieses Spektrum sehr weit ist. Also es gibt so viele verschiedene Couleur, sage ich jetzt mal, von Autismus. Es gibt auch sehr, sehr viele Menschen, die autistische Züge haben, denen man das nie anmerken würde. Ja, die sich völlig normal verhalten und auch völlig normale Berufe haben und die trotzdem autistische Merkmale haben. Und dann gibt es die ganz, ganz schweren Fälle, wie eben jetzt bei Rain Man, ja, die sehr emotionslos sind oder sehr emotionsarm und sehr roboterhaft fast und dann mit extremen Inselbegabungen. Ja, also das ist alles möglich. Ja, es gibt auch
der dritte Fall, kannst du das auch noch kurz? Also die ersten beiden, das hast du im Nachhinein erfahren, hatten beide Kinder, die autistisch waren.
Genau, und im dritten Fall, zu der Frau habe ich jetzt leider auch keinen Kontakt mehr, aber sie hat
Warum
auch
nicht?
Das hat sich dann irgendwie zerstreut. Irgendwie. Ja. Hat einfach nicht mehr so gepasst. Irgendwie, ich glaube, das war ihr dann auch unheimlich und nachdem sie das dann losgeworden ist, wollte sie das selber auch das für sich abschließen.
Verstehe gut. Vor allem und, angesichts der Tatsache, was ihr passiert ist. Ja.
Genau, und also ist auch okay so. Ne?
Ist so.
Aber sie hat ein Kind, das hochbegabt ist.
Also sie wurde dann noch einmal schwanger danach und dieses Kind ist jetzt hochbegabt, okay?
Das Kind ist hochbegabt und also hat aber meiner Meinung nach auch zumindest Asperger-Merkmale.
Also liegt auch irgendwo ein bisschen in dem Autismus-Spektrum drinnen, deiner Meinung nach?
Ja.
Und wie gesagt, das
also,
ist eben ein Spektrum. Es ist das ganz interessante... Genau. Krankheit ist es eigentlich nicht, es ist auch Autisten selbst. Ich habe da zwei Artikel übrigens zum Thema Autismus verlinkt. Einer, wo ein, also der erste der beiden, wo ein Autist selbst beschreibt oder reflektiert darüber, ob das eine Behinderung ist oder nicht. Und höchst spannend. Was ist überhaupt eine Behinderung und so weiter. Und im zweiten Fall, da kommt auch ganz ein großartiger Begriff vor, nämlich der Oops, Wrong Planet Syndrome. Oops, Wrong Planet Syndrome, wo also Autisten sehr oft beschrieben werden als irgendwie am falschen Planeten gelandet oder so. Ja? Einfach passt da irgendwie nicht rein. Also höchst spannend. Autisten untereinander, auch völlig verschieden. Also eine Gruppe von Autisten ist wahrscheinlich viel unterschiedlicher als eine Gruppe von Nicht-Autisten. Intelligenzquotient auch völlig durch die Bank, alles vertreten.
Genau.
Und das ist eigentlich überhaupt der definierbar und fassbar. Und ich muss das jetzt kurz noch loswerden. Ich habe da auf einer Website auch ein sehr schönes Zitat, ist ein bisschen länger, ich lese es kurz vor, zum Thema Autismus, und zwar auf autismuskultur.de. Weil es zeigt auch, wie differenziert man das Ganze sehen muss. Autismus kann man auch als ein Konstrukt betrachten. Das heißt nicht unbedingt, dass Autismus nicht existiert, aber es heißt, dass Autismus ein kulturelles Konzept ist. In unseren Kulturen nennt man die Menschen, die man hier autistisch nennt, anders. Also in anderen Kulturen nennt man die Menschen, die man hier autistisch nennt, anders. Oder man sortiert sie überhaupt nicht in eine eigene Kategorie. Autismus als kulturelles Konstrukt zu betrachten heißt, es ist unsere Kultur, die ein bestimmtes Verhalten zu einem Problem werden lässt. Und nur in einer solchen Kultur gibt es Autistinnen, und in dieser Kultur sind sie benachteiligt und brauchen sie oft spezielle Unterstützung. Also diese Betrachtung, vielleicht sind nicht die Autisten das Problem, sondern wir. Ja, also vielleicht.
Genau. Ich mein, kann ich total unterschreiben.
Keine Ahnung, ich finde es jedenfalls einen sehr interessanten Gedanken.
Ich denke, wir haben auch einfach ein falsches Bild von Autismus, weil wir nach Diagnosen leben. Ja, und da kommt man auch ganz schnell einfach in Schubladen rein. Ich denke, jetzt in der Forschung kommt man langsam immer mehr auch in diese Situation, dass man merkt, beim Autismus geht es nicht so einfach. Und deswegen ist man ja jetzt mittlerweile auch einfach so weit, dass man von einem Spektrum spricht, weil man mittlerweile merkt, das kann man gar nicht in bestimmte Schubladen, weil da ist wirklich alles Mögliche, ja, alle möglichen Färbungen können da dabei sein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir persönlich fällt es unheimlich schwer, jemanden als behindert zu bezeichnen, der so außergewöhnliche Fähigkeiten hat. Ja?
Ganz zu schweigen davon, dass manche Autisten sich also definitiv nicht als behindert sehen und auch nicht geheilt werden wollen. Also das sind manche. Also das ist, wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Ausprägungen. Mhm. Aber manche sehen das als Teil ihrer Persönlichkeit und die wollen nicht geheilt werden.
Ja? Natürlich, ja. Und man muss aber auch sehen, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die Autismus haben und zusätzlich eine geistige Behinderung. Und das ist dann einfach das Problem.
Genau, das ist zusätzlich. Das ist eigentlich der Punkt. Ne? Also Autismus selbst wird jetzt immer weniger, wenn ich das richtig verstehe. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt erst in den letzten ein, zwei Wochen intensiver damit beschäftigt, leider. Mhm. Aber wird immer weniger als Krankheit gesehen oder als Behinderung, sondern als ein Anderssein, das sich auch physiologisch in der Gehirnaktivität und so weiter äußert. Mhm. Aber es ist einfach anders. Es ist weder besser noch schlechter. Ne? Obwohl man könnte sagen, also Eugen Beuler, der hat also 1911 das als Zustand extremer Selbstbezogenheit beschrieben. Was ich interessant finde, das sind sowas wie natürliche Egoisten, oder?
Also ich muss ehrlich sagen, ich habe sie nicht so wahrgenommen.
Mhm. Ja? Egoist ist auch ein negatives Ding. Ne? Mhm.
Ja. Also ich habe sie anders, sie haben eine andere Wahrnehmung und das fällt uns anderen drumherum schwer, uns auf diese andere Wahrnehmung einzulassen, weil wir nach festen Strukturen leben und die sich an diese Strukturen einfach schlecht oder gar nicht anpassen können und wollen. Und ich muss ehrlich gestehen, je mehr ich jetzt mit autistischen Menschen zu tun hatte, mir gefällt deren ihre Welt besser. Ich habe dir ja, glaube ich,
warum beschreibt es? Was gefällt dir besser?
Also ein ganz typisches Merkmal von Autisten ist ja zum Beispiel, dass sie nicht lügen können.
Ja.
Sie sind sehr, sehr ehrlich.
Ist das wirklich bei, ich meine, nachdem die so unterschiedlich sind, ist es sicher nicht bei allen so, oder?
Es ist bestimmt nicht bei allen, es ist verschieden ausgeprägt, aber es ist anscheinend tatsächlich in der Diagnostik eines der Merkmale, um Autismus festzustellen.
Ja, man stellt sich vor, eine Welt, wo keiner mehr lügt, wow. Oder keiner lügen kann, wow. Ich weiß nicht, ob es gut geht, aber okay.
Du würdest dich wundern, wenn ich so darüber rede im Bekanntenkreis, wie viele dann sagen, ah, das geht doch nicht. Ja? Und dann frage ich immer, wieso nicht? Wer hat denn hier das größere Problem dann eigentlich? Das haben doch eigentlich wir. Wir haben Autisten haben zum Beispiel keinen Sinn für Ironie. Oder Sarkasmus. Die nehmen das sehr wörtlich. Und wenn man da jetzt so eine ironische Bemerkung macht, dann nehmen die das wörtlich und denken, aha, so, echt? Ne? Also sie kennen dieses höfliche Lügen nicht. Ich hatte ja mal den Fall geschildert von einem Jungen in der Schule, der dann gemeint hat zur Lehrerin, Mensch, du hast aber heute ein blödes Kleid an. Ja, und die Lehrerin war natürlich stinksauer, ja, weil sowas sagt man nicht, das ist unhöflich. Der hat es aber gar nicht bös gemeint, das Kleid war wirklich blöd.
Sie sagen die Wahrheit, obwohl das natürlich subjektiv ist. Aber genau. Jemand schreibt dann im Chat, und das finde ich ein interessantes Kommentar, da möchte ich deine Reaktion drauf, weil sie können auch nicht lieben, nämlich Autisten.
Das stimmt nicht. Also habe ich ganz, ganz anders wahrgenommen und da möchte ich einfach mal jedem sagen, nehmt mal Kontakt auf zu Autisten. Das sind einfach diese Rainman-Bilder, die wir im Kopf haben, dass die sehr roboterhaft sind oder so. Es gibt alle möglichen Extreme. Es gibt die sehr Introvertierten, die sehr emotionsarm sind. Es gibt aber auch die extrem Extrovertierten, die ständig Körperkontakt suchen und die ganze Zeit schmusen wollen, die man eher bremsen muss, ja, und sagen muss, na, die jetzt ein bisschen Distanz musste da schon halten und wo man eher denen beibringen muss, dass zu viel Nähe dem anderen lästig werden kann, ja. Also das ist alles mit möglich.
Aber ich generell eigentlich ein mangelndes Einfühlungsvermögen, oder? Das kann man sagen.
Sie haben das Problem, sich an unsere gesellschaftlichen Normen anzupassen. Sie wissen, sie kennen diese Grenzen nicht. Was ist zu viel, was ist zu wenig?
Mhm.
Wo, also sie, genau, und da kommt bei mir einfach auch wieder der Punkt, wo ich denke, wo kommen die her? Warum wissen die das nicht? Warum fällt es denn auch so schwer? Ja, ist die Welt, aus der sie kommen, anders? Ja, spielen da diese Dinge womöglich keine Rolle? Ja, dieses, da kommen wir wieder zu dem Thema Außerirdische, dass ich habe einfach bei diesen Menschen das Gefühl, die funktionieren total anders.
Ja, und das ist jetzt für dich so
die, ja? Die können mit unseren Spielchen hier, die für uns normal geworden sind, können die überhaupt nichts anfangen. Und dann stehen sie da und denken, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Ich war doch nur so, wie ich bin.
Mhm.
Und mir war jetzt danach, ne, einfach hier Kontakt aufzunehmen. Ja, und weil ich die eben so toll finde, habe ich sie einfach gleich umarmt. Ja? Und die kennen unsere Menschenspiele einfach nicht. Und die haben, also das sage ich jetzt aus schamanischer Sicht, das möchte ich an der Stelle auch mal erwähnen, weil ich jetzt seit einigen Jahren auch sehr hellfühlig geworden bin, was Schwingungen angeht und Frequenzen, Auras. Und was mir durchweg aufgefallen ist, ist, dass Autisten eine völlig andere Schwingung um sich herum haben, eine andere Frequenz als Menschen oder als wir, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn ich mich in der Nähe von Autisten befinde, spüre ich, dass um sie herum eine sehr viel höhere Frequenz herrscht.
Was heißt das?
Das heißt, also manchmal kann ich es sehen, aber nicht immer. Also mit dem Aura-Sehen ist das immer so eine Sache. Ich laufe nicht durch die Gegend und sehe ständig die Auras von allen Menschen, sondern bei bestimmten Lichtverhältnissen und wenn ich sehr entspannt bin und in der Nähe von einer Trance, dann kann es sein, dass ich die Aura von jemandem sehen kann. Und das sehe ich dann wie so eine Art Hitzeflimmern, ja, an einem heißen Tag, wenn einfach diese Luft, diese Hitzewellen, weißt du, was ich meine? Wenn dieses Hitzeflimmern da ist, ne? Dass sich die Luft so ein bisschen irgendwie bewegt, so ähnlich sehe ich das dann um die Menschen herum. Und das ist aber meistens eine sehr gelassene, lockere, schöne Schwingung, eine leichte Bewegung. Bei Autisten ist das hochfrequent, also wirklich ein...
Ja, okay, der optische Eindruck bei dir ist einfach, den beschreibst du jetzt einfach mit hochfrequent.
So genau, so und aber jetzt. Auch okay, vom Spüren her, dass da einfach eine sehr hohe Schwingung da ist. Und es geht auch so weit, dass manchmal bekomme ich davon auch Tinnitus, wenn ich in der Nähe von einem autistischen Menschen bin, dass dann plötzlich einfach anfangen, meine Ohren zu pfeifen. Und wenn ich mich dann ein paar Schritte wegbewege oder ein bisschen Abstand halte, geht es wieder weg. Ja, also so in die Richtung geht es. Also es ist eine sehr, sehr hohe Schwingung um diese Menschen.
Die Ursachen sind ja nicht bekannt von Autismus. Ja. Also man weiß es ganz einfach nicht. Man vermutet... biologische Einflüsse, also auch biologische Einflüsse, welcher Art, weißt du da, welcher Art man da vermutet, welche biologischen Einflüsse, vor und nach der Geburt nämlich?
Also bei der letzten Fortbildung, auf der ich war, war da ein Fachmann, mit dem wir da auch, dem wir auch Fragen stellen konnten. Und er hat gesagt, es ist eigentlich bis heute, man vermutet viele Dinge, man vermutet viel über die Ernährung, Gen, Futter und was weiß ich. Aber eindeutig ist eigentlich nichts. Was allerdings feststeht, ist, dass sie immer mehr werden. Und zwar vermutet man, dass sich der Teil der Autisten in den nächsten 20 Jahren mindestens verdoppelt haben wird. Das ist ziemlich sicher.
Aber also 2%.
Warum? Genau, und es geht eigentlich in die Tendenz, dass es immer mehr wird. Aber man weiß nicht warum. Man weiß, dass sie eine andere Gehirnstruktur haben. Also, und auch die
Synapsen funktioniert auch neurologisch anders. Man kann das, glaube ich, auch messen oder an einem EEG sehen. Ja, das ist höchst interessant. Ja.
Das weiß man, aber warum? Das weiß niemand. Und
seit wann ist das eigentlich bekannt? Seit wann kennt man Autismus? Also 1911 habe ich da was gebracht. Ich habe das längste, weil mich hat es dann irgendwie interessiert, und anscheinend hat 1799 Jean Itard in Der wilde Junge von Aveyron, da hat er das, glaube ich, zum ersten Mal beschrieben. Also Ende 18. Jahrhundert.
Ja, und ich denke mal, Autisten wird es wohl immer gegeben haben. Also wir haben ja vorhin auch schon mal das Beispiel von Nikola Tesla gebracht, und da gibt es ja auch...
Weiß ich gar nicht, ob wir das schon gebracht haben, aber ja, Nikola Tesla wirkte auf mich, also jetzt, wo ich mich ein bisschen mehr mit Autismus beschäftigt habe, ja, also wahrscheinlich... Kommt mir ähnlich vor, aber was weiß ich, ich bin kein Psychologe. Aber ja,
genau.
Also das
man
könnte
kann
sein,
auch mal
unentdeckt.
Googeln, berühmte Autisten. Mm. Ja, da gibt es auch ganz viel zu lesen. Auch Prominente, die heute noch leben und bei denen eindeutig auch Asperger zum Beispiel diagnostiziert wurde, schon in der Kindheit, wo man nie denken würde, dass die Daryl Hannah zum Beispiel, die Schauspielerin, die ist Asperger-Autistin, ne? Würde man nie vermuten, ja, und trotzdem ist sie es. Also von dem her, wir müssen wirklich von dem Bild weg, von dem Rain Man, und dass die alles...
Obwohl, großartiger Film, also Dustin Hoffman in einer seiner absoluten Glanzrollen, unglaublicher Film. Kann ich jedem empfehlen, einfach nur, weil es ein guter Film ist.
Ganz klar.
Egal, wie viel man über Autismus lernt drüber.
Ja, genau, großartiger also Film. Super Film, aber trotzdem nicht dort stehen bleiben, sondern auch die anderen Extreme. Und es gibt wirklich Extreme in alle möglichen Richtungen, was Autismus angeht. Also ich persönlich hatte an einem Arbeitsplatz, wo ich auch mit Autisten gearbeitet habe, ein wirklich wunderschönes Erlebnis gehabt, das mich sehr bewegt hat. Und das war tatsächlich ein Autist, den man so ähnlich sehen könnte wie den Dustin Hoffman damals in Rain Man. Ein sehr emotionsloser Autist, der wirklich nur das Nötigste gesprochen hat und jeglichen Körperkontakt vermieden hat und sehr roboterhaft eigentlich rüberkam. Und der war damals bei uns da in Behandlung. Und er konnte wirklich alles super toll gut selber machen, nur seine Schnürsenkel konnte er nicht binden. Und ich weiß noch, ich bin damals morgens in die Arbeit gekommen und ich bin dann noch kurz zu ihm ins Zimmer rein. Er hatte sich komplett angezogen. Und wie gesagt, er hat wirklich nur das Nötigste gesprochen und Körperkontakt völlig vermieden. Und an dem Tag hatte ich Migräne. Und ich bin da morgens zur Arbeit gekommen mit einem Riesenschädel. Bin dann gleich zu ihm, weil ich wusste, er wartet, dass man ihm die Schnürsenkel zubindet, und habe mich dann so vor ihn runtergekniet, habe seine Schnürsenkel gebunden, habe dann noch zu ihm gesagt, oh, wenn du wüsstest, was für Kopfschmerzen ich heute habe, habe ich zu ihm gesagt. Und dann hat dieser wirklich emotionslose Autist seine Hände auf meinen Kopf gelegt, seine Augen geschlossen und einfach, wie wenn er mich heilen wollte, ne? Und das hat mich total umgehauen. Ja, das hat mich total umgehauen, dass von ihm so viel kommt. Also das war jetzt für seine Verhältnisse sehr viel Körperkontakt, dass er mir die Hände auf den Kopf gelegt hat und mir tatsächlich auch wirklich helfen wollte, ja.
Hat's geholfen?
Es hat tatsächlich geholfen.
Jetzt haben wir wieder einen Placebo-Effekt, aber ich wusste.
Aber das war wahrscheinlich ein Placebo, und weil mich das so umgehauen hat, emotional. Ja, aber ich fand das total toll. Ja, das war ein wunderschönes Erlebnis mit diesem sogenannten typischen Autisten. Und ja, also ich denke, diese ganze Verbindung, Entführungsphänomen, Autisten, ich habe für mich, ja, weil ich sehe, wir kommen jetzt langsam schon auch ans Ende, möchte ich das auch noch sagen. Das Thema Außerirdische ist ja in der letzten Zeit sehr viel in den Medien gewesen. Also ich beobachte das auch, wenn man mal Fernsehen schaut, kommen unheimlich viele Dokus momentan über was wäre, wenn Außerirdische kommen würden, wie wäre der Erstkontakt. Also machen sich ja mittlerweile schon viele Menschen die Gedanken darüber, wie ein Erstkontakt aussehen könnte. Und wir stellen uns das dann immer so vor, dass dann UFOs am Horizont erscheinen und die Menschen in Panik geraten und Ja, so stellen wir uns den Erstkontakt vor. Was wäre, wenn es ganz anders läuft und schon lange läuft und der Erstkontakt schon lange stattfindet und ganz anders, als wir uns das denken? Nämlich
ja, das ist, okay, ja.
Auf die Art, ja. Und das wäre doch
wow, ja,
absolut genial. Ja. Ja, dann die, vor denen wir eigentlich Angst hätten, vor denen hätten wir keine Angst, weil es unsere eigenen Kinder sind.
Ja, natürlich.
Das wäre doch die genialste Art, Kontakt aufzunehmen.
Bin mir nicht so sicher.
Finde ich, also ich finde, ja, das, wenn man das mal aus der Sicht sieht,
ja,
möchte ich einfach mal so hinstellen.
Ich meine, abgesehen davon, dass jetzt natürlich sehr viele Autisten existieren, die jetzt, ja, wo das schon auch als eine Behinderung, nicht in dem Sinn, aber als eine schwere Störung, eine schwere Verhaltungsstörung sich äußert. Deshalb wäre ich allein schon deshalb sehr vorsichtig. Weil was du jetzt andeutest, ja, ich spreche jetzt einmal klar aus, was du jetzt für dich andeutest, ist, oder vielleicht verstehe ich dich jetzt auf heute, dass dieses, das Entführungsphänomen, über das wir eingangs gesprochen haben, dass Frauen, die sowas erleben, vor allem dann Kinder zur Welt bringen, die autistisch sind, und dass dieser Autismus aufgrund dieses Einflusses entsteht, dem die Frauen ausgesetzt sind, was immer das jetzt ist. Das sagst du, oder? Dass also Autismus ein Ergebnis sein könnte dieser Erlebnisse oder dieser Interaktionen, die Frauen haben, die ja teilweise sehr drastisch sein können, wie wir wissen. Ne? Also das sagst du, oder?
So, ich möchte nicht ausschließen, dass es da eine Verbindung geben könnte. Wie gesagt, ich kann jetzt nur von diesen drei Fällen schildern, die könnten Zufall sein.
Ja, ja, ne? Ist schon statistisch, also ja.
Aber wenn da eine Verbindung bestehen würde und es wäre womöglich der Weg, der gewählt worden ist von den Außerirdischen, muss ich sagen, ist eigentlich nicht schlecht gedacht. Und wenn hier auch an der DNA von außerirdischer Seite was mit reingegeben worden ist, genetisch. Wir wissen, dass bei allen genetischen Experimenten auch viel schief geht am Anfang und dass da vielleicht auch leider Behinderungen oft mit dabei waren in der Vergangenheit. Also so würde ich mir das zumindest erklären, dass ich einfach sage, es sind vielleicht Experimente gemacht worden, es ist vielleicht auch schon in der Vergangenheit oft versucht worden, zu unserer DNA zusätzlich, ja, immer noch irgendwie was mit hineinzugeben.
Ja, aber die Frage, okay, ich verstehe das schon, aber irgendwie wäre das dann ja, also erstens wäre natürlich zu klären, ob das jetzt auch, ob die DNA anders ist bei Autisten. Ich nehme an, dass man das vielleicht irgendwie sehen, oder dass da irgendwelche Gene gibt, die da irgendwie, vielleicht nicht ursächlich, aber zumindest dann synchron oder wie auch immer. Weißt du von sowas, oder?
Nee, aber ich denke mal, wie weit sind wir denn in der Forschung mit DNA? Ja, weit, dass wir einen Serientäter vielleicht ausfindig machen können und so. Aber ich glaube, was DNA angeht, sind wir so weit vielleicht noch nicht, um sowas herauszufinden.
Vor allem, da gibt es ja sehr, sehr viele neue Ansätze auch und so weiter. Wir haben mit Dr. Kempe da ein recht interessantes Interview geführt. Okay, ist klar, aber und natürlich, also wir haben das im Vorgespräch ja so ein bisschen angesprochen und ich habe da erstmal, muss ich sagen, eine ziemliche Scheu gehabt, diese beiden Themen da zusammenzubringen.
Ja.
Das weißt du ja, oder? Ich weiß auch, was? Aber dann kam ja wieder ein Mann, der mir in den letzten Monaten da, ich habe da ein paar Interviews mit ihm von Art Bell gehört, die er geführt hat, und dieser Jacobs, David Jacobs, der beschreibt ja diese diese Hybriden, er sagt Hybride, und dann ist mir aufgefallen, eigentlich beschreibt Jacobs Autisten. Ja, weil die können nicht allein leben, die brauchen Leute, die ihnen die einfachsten Dinge zeigen, sind aber gleichzeitig hochintelligent und so weiter. Also das ist eigentlich beschreibt der Autisten. Das Einzige, was nicht passt, also du weißt nicht, aber ich werfe da jetzt mal hin, er sagt halt auch, diese Hybriden, er nennt sie eben jetzt Hybride, ja, warum auch immer, oder Hybrids, wie auch immer, können andere Menschen mit ihren Gedanken beeinflussen. Also da divergiert es dann schon wieder. Oder ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich denke, also bei ein paar autistischen Menschen, die ich jetzt bisher kennengelernt habe, möchte ich es nicht ausschließen.
Ja, ausschließen, okay. Denn aber weißt du,
ich sehr viel zu.
Ja, aber dann ist nichts. Und dann, und das ist mir der Punkt, so wie er das beschreibt, ja, ist das, also er beschreibt da Durchschnittsmenschen, die aber eigentlich uns unterwandern. Wir werden unterwandert von Durchschnittsmenschen. Das ist schon mal irgendwie ein Widerspruch in sich. Jetzt, da macht das jetzt was, na, oder? Ich meine, aber da macht das, was du jetzt, weil definitiv werden wir das, aber da macht das, was du jetzt sagst, ja, eigentlich sogar mehr Sinn, weil, okay, das sind also diese Menschen mit teilweise Inselbegabung und so weiter, die dann da kommen und. Und dann wird es ihm heikel. Und die uns irgendwann ersetzen? Oder wie siehst du das? Weil du sagst, du hast vorher jetzt gesagt, also die, auf dieser Schulung, der Autismus ist im Ansteigen. Das stimmt. Ja? Mhm. Man vermutet da verschiedenste Ursachen, zum Beispiel auch Quecksilber, ja? Impfungen werden oft dann mit Autismus zusammen, ob zu Recht, keine Ahnung. Ja? Aber es gibt auch ganz profane Gründe, warum man glaubt, dass das so ist. Umweltverschmutzung oder was auch immer. Medien, Mobile Phones, Internet, ständig online sein und so weiter. Also dieses zu viel von außen, ja, dass man sich dann abkappt. Also da gibt es so viele Gründe. Ja. Ja, keine Ahnung.
Ja, dann müsste es aber eigentlich uns alle betreffen, weil wir diesen Einflüssen eigentlich auch alle ausgesetzt sind.
Ja, und deshalb natürlich, Autismus ist im Steigen. Und wenn ich jetzt aber deinen Gedanken, den interessant finde, ich finde ihn wirklich interessant. Ja, sonst, also ich finde es vor allem auch interessant, weil ich habe noch nie mit jemandem jetzt ein Interview geführt, der wirklich selbst Hypnose mit, also in Führungsopfern betrieben hat. Das fand ich sehr spannend. Aber auch diese Verbindung, ich finde sie, es ist ein wirklich interessanter Gedanke, den man schon denken dürfen muss können.
Ja, ja, wie gesagt.
Und man muss ihn dann halt abklopfen und keine Ahnung, also puh.
Ja, und wer weiß, was sich noch alles ergibt. Ja, also mir war es wichtig, diesen Gedanken einfach mal nach außen zu tragen, und vielleicht fällt dem einen oder anderen auch so im Bekanntenkreis was auf, wo man sagt, Mensch, die hat ja auch mal irgendwie komische Träume gehabt, ja, und später kam dann irgendwie so ein Kind.
Ja, gut. Man muss halt immer aufpassen, dass man sich nicht in was reinsteigert. Aber ja, natürlich, vielleicht deine E-Mail-Adresse ist ja angegeben, falls jemand mit dir da, also es gibt sicherlich einige, die das hören werden, die vielleicht selbst auch solche Erlebnisse gehabt haben und mit jemandem sprechen wollen. Ich kriege immer wieder solche Mails übrigens. Kann ich die dann an dich verweisen in Zukunft? Weil ja, ich habe da keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, wirklich, meistens. Ich habe da ein paar Leute, wo ich sage, ja, vielleicht frag mal dort oder da, aber, aber man kann sich ja direkt an dich wenden, also deine E-Mail-Adresse ist angegeben.
Genau. Und also ich möchte auch an der Stelle einfach sagen, ich möchte auch nicht irgendwie jetzt, dass irgendein Missverständnis entsteht, dass ich behaupte, dass es so ist. Es ist ein Gedanke von mir. Es ist etwas, das mir aufgefallen ist. Und es gibt bestimmt auch viele Eltern, die dann total schockiert reagieren und sagen, was, mein Kind ist doch kein Außerirdischer.
Ja, ja, natürlich, ja. Das ist auch der Grund natürlich, warum du jetzt sagst, du wolltest anonym auftreten. Das ist ja klar irgendwie.
Also
das,
genau, ja. Und
niemand will sein Kind von jemandem.
Dass dann praktisch nur die DNA von der Mutter und von diesem Außerirdischen. Ich glaube, dass sowohl die DNA von, also dass das Kind vollständig von den Eltern abstammt, Vater und Mutter. Aber dass da einfach zusätzlich einfach noch ein neuer Aspekt mit drin ist.
Ja, möglich. Aber eines noch, was ich vorher angefangen habe, aber nicht ganz zu Ende gebracht habe, noch ist, ein Gedanke ist eben, wenn jetzt das Szenario, gehen wir mal davon aus, es passiert tatsächlich so ein Szenario, ja, wo also wirklich von außen ein Einfluss ausgeübt wird und wir werden dann, und Autismus wird ganz einfach die neue Norm. Nachdem das ja auch sehr viele nachteilige Aspekte hat, ja, diese, mhm. ja, diese Art des Seins, ja. nennen wir es so, das, mhm. was ist mein? Also stell dir vor, ja. wir haben nicht 2%, sondern 98% Autisten und 2% nicht autistisch. Mhm. Erstens einmal, die 2% sind suizidgefährdet, höchst suizidgefährdet. Und zweitens, wie funktioniert die Gesellschaft aufs 98%, die irgendwo in diesem Autismus-Spektrum sind? Also, naja, ich weiß nicht, da steige ich dann wirklich aus. Keine Ahnung. Mhm. Also da, glaube ich, ist es, wenn überhaupt, vielleicht ist es ein erster Schritt oder so, oder eine Phase oder irgendwas, keine Ahnung. Aber, ja. Trotzdem, der Gedanke, die Verbindung herzustellen, ist interessant. Das muss ich zugeben.
Ja, also wenn ich darauf antworten darf, wenn das tatsächlich so ist und wir haben hier diese Tendenzen, es ist tatsächlich der Fall. Und in einigen Jahrzehnten haben wir einen höheren Anteil an Autisten als an sogenannten normalen Menschen.
Naja, das wird wahrscheinlich noch länger dauern, aber okay, ja?
Ja, okay, egal wie lange es dauert, aber dass die Tendenz Jahre. Einfach dahin geht. Ich persönlich würde das sehr begrüßen. Ich persönlich, die mit Autisten gearbeitet hatten, ich bin auch überzeugt davon, dass ich spreche jetzt von diesen Autisten, wo keine zusätzliche geistige oder körperliche Behinderung dabei ist, die eben diesen Nachteil haben,
sondern ich
spreche von diesen Art von Autisten, die eben einfach diese andere Wahrnehmung einfach haben und wo diese Hybridisierung, sage ich jetzt mal, gut geklappt hat. Ja. Das würde ich sehr begrüßen, weil ich mit diesen Menschen nur gute Erfahrungen gemacht habe und nur sehr positive. Und ich glaube sogar, das wäre unsere Rettung. Weil einen sogenannten Asperger-Autisten, den wirst du nie und nimmer dazu bringen, etwas zu tun, von dem er denkt, dass es falsch ist.
Ja.
Das macht er einfach nicht.
Ja,
das, ja. Ja? Mhm. Und vor allem auch, weil sie eben ehrlich sind. Ja, also dann hätten wir eventuell in einigen Jahren diese Welt, von der du vorhin gesagt hast, das wäre abgefahren, ja, eine Welt, in der niemand mehr lügt. Der Weg dorthin wäre natürlich erstmal total blöd und wir müssen uns umstellen.
Der wäre gefährlich dorthin. Also nach dem, was im Moment gerade gelogen wird, also.
Ja, genau. Und da wird es erstmal Mord und Totschlag geben, aber wenn wir das dann geschafft hätten, wäre das nicht eine bessere Welt?
Ja, jetzt so wie du es beschreibst schon, aber das, wenn man sich das dann in allen seinen Details durchdenkt, ich weiß nicht. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich gebe zu, es gibt da sehr viele sehr positive und auch sehr sympathische Eigenschaften, die du jetzt beschrieben hast, von Autisten und autistischen Menschen. Ja, natürlich. Ich meine,
autistische Journalisten, autistische Politiker, autistische, egal was, ja.
Mhm. Oder halt in diesem Spektrum, ja, was ja sehr, sehr weitläufig ist. Ja, und wir wären sicherlich genauso divers wie jetzt, vielleicht sogar noch diverser, weil eben so eine kleine Gruppe von Autisten, die sind so unterschiedlich untereinander. Das beschreibt auch jemand da in einem dieser Artikel, die ich gelesen habe. Sehr viele Artikel auch, wo Autisten selbst über sich schreiben. Das ist ja auch schon mal interessant, dieses doch sehr selbstreflektiv auch. Und was ich auch interessant finde, ist, wenn man über Autismus liest und was das für Symptome, was für Eigenschaften ist. Mhm. Also man entdeckt irgendwo auch immer einen Autisten in sich selbst. Das ist, also ich glaube nicht, dass man da gar nichts entdeckt, wo man dann, naja gut, so ein bisschen in die Richtung, sowas habe ich schon. Also das finde ich auch interessant und deshalb, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr fließender Übergang. Also wenn das jetzt wirklich induziert ist, dann passiert es wahrscheinlich so fließend, dass es tatsächlich vielleicht funktioniert und wir dann halt wirklich, wenn das einmal, also wenn sich das verbreitet, in einer völlig anderen Welt leben würden.
Ja, also und das würde ich sehr begrüßenswert finden, weil ich finde, die Welt, in der wir momentan leben, die kann so nicht bleiben.
Ja, sie ist nicht wirklich sustainable, ne? Leider.
Ja.
Ne? So geht es sicher nicht, ja. Aber wie dann wirklich, keine Ahnung.
Ja? Also wir brauchen mehr Ehrlichkeit, wir brauchen mehr
auf jeden Fall. Absolut.
Ja, dass man einfach sich aufeinander verlassen kann. Und so erlebe ich Autisten. Also wenn du von einem Autisten mal sein Wort bekommst, der hält das. Und das ist dem auch sehr wichtig, das dann zu halten. Und wenn er, so habe ich Autisten bisher erlebt, wenn er dann in eine Situation kommt, wo er sein Wort nicht halten kann, dann ist er total verzweifelt. Ja, das sind Dinge, die für die sehr wichtig sind. Einfach die Regeln, die sie gehalten haben. Deswegen sind sie auch sehr ordnungsliebend. Auf dem Tisch muss alles immer am gleichen Platz stehen. Und wenn es dann eben mal nicht so steht, dann ist das ein Problem oft. Ja, aber das sind einfach die Regeln, die sich Autisten dann halten. Und so sind sie aber auch in ihren Beziehungen überkorrekt und sehr darauf bedacht, dass er das, was er einmal versprochen hat, auch hält. Und das finde ich eigentlich eine Eigenschaft, die würde ich toll finden, wenn alles so wären.
Ja, ja.
Da würde ich viele andere Dinge dann in Kauf nehmen dafür.
Weiß ich nicht, aber die finde ich interessant. keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich habe mich noch nicht. Ich weiß zu wenig über Autismus, um das in irgendeiner Weise beurteilen zu können. Ja. Aber ja, also das, was ich so gelesen habe, auch diese Selbstwahrnehmung, die Autisten haben, höchst spannend. Und das, was du dann gesagt hast, was mir am Anfang völlig abstrus erschien, ist mir zumindest plausibler geworden, das muss ich sagen. Auch unser heutiges Gespräch hat da irgendwie jetzt dazu beitragen. Du hast das jetzt sehr gut rübergebracht. Also da du ja selbst sehr viel mit Autisten arbeitest, ist das schon irgendwie klarer geworden. Mhm. Und auf jeden Fall ein großartiger Denkanstoß. Ich habe jetzt eine letzte Frage, die irgendwie so, ich weiß nicht, das habe ich so gefunden. Unser Autisten sind fasziniert von sich drehenden Objekten. Das finde ich interessant.
Oh ja. Ja. Und Tatsache ist auch, also es gibt eine ganze Reihe von Autisten, das ist nicht bei allen so, aber ich habe das bei vielen beobachtet, dass die auch gerne sich selbst drehen. Und vor allem auch in Situationen, wenn sie etwas erklären möchten, dann fangen die an, sich wie ein Derwisch drehen und fangen an, über Gott und die Welt zu reden. Und also so hat mir mal ein kleiner Junge das Gravitationssystem erklärt, mal kurz.
Großartig.
Der hat sich im Kreis getreten, hat mir erklärt, also das ist so, hat er gemeint. Und dann nämlich die Sonne und der Mond und die Erde und das ist wie ein Magnet und bla 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 und hat angefangen zu erklären. Und ich bin daneben gestanden und dachte, wow, ne, wo kommt denn das alles her jetzt? Ja. Und das war ein 8-jähriger Bub.
Ja, vielleicht ist es ein Autist oder eine Autistin, die irgendwann das Geheimnis der Gravitation tatsächlich löst. Wäre das nicht was Tolles?
Was mir durchweg aufgefallen ist, bei allen Autisten, mit denen ich bisher zu tun hatte, alle sind absolut fasziniert vom Weltall und alles, was sich um das Thema dreht. Das sind die immer.
Boah. Siehst du, jeder entdeckt in sich auch autistische Züge, also in dem Fall das habe ich mit ihnen gemeinsam.
Ja, vielleicht.
Ist auch interessant, warum gerade das, ja gut, weil es vielleicht so, ja, warum, irgendwie auch klar, warum. Ja.
Auf jeden Fall ist das ein Thema, das die total fesselt. Da können die stundenlang drüber reden, ja, und das sich damit beschäftigen. Also das ist mir aufgefallen.
Ja, gut, es war ein wirklich interessantes Gespräch heute. So viel, ja, zu dem jetzt nicht gauch gekommen sind, zum Beispiel, woher jetzt eigentlich dein Pseudonym wirklich kommt, aber das lassen wir vielleicht für ein anderes Mal. Vielleicht haben wir wieder mal die Gelegenheit zu sprechen. Hat mir jedenfalls großen Spaß gemacht. Ich habe es sehr spannend gefunden, das Gespräch, muss ich sagen.
Hat mir auch Spaß gemacht, Harry.
Und es gab jetzt keine Skype-In, also alle sind noch am Grübeln, was das jetzt, vielleicht geht es allen so wie mir, als ich zum ersten Mal diesen Gedanken gehört habe, und muss vielleicht erst absinken. Jedenfalls danke, dass du da warst, und falls sich jemand näher damit beschäftigen möchte, deine E-Mail-Adresse ist angemeldet, kann sich ja einfach bei dir melden, und naja, wenn es interessantes Feedback gibt, vielleicht lasst mich auch davon wissen, weil das ist natürlich immer spannend.
So. Hören. Genau, und falls sich jemand da draußen auch dafür interessiert, kann ich nur sagen, geht raus und lernt ein paar Autisten kennen. persönlich.
Ja, ich würde eigentlich sehr gern jemanden, ich meine, in der Informatikbranche arbeiten angeblich sehr viele Autisten.
Ja, ja.
Irgendwie kann ich das intuitiv bestätigen, aber ja. Es ist sicher.
Es lohnt sich. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Das sind ganz, ganz tolle, große Lehrer.
Ja, ja. Scheint auf jeden Fall so zu sein.
Mhm. Also mir hat es auch total Spaß gemacht, Tarek. Und ich danke dir auch für das tolle Interview, für das tolle Gespräch. Und wer weiß, ja, also falls sich mal irgendwie was anderes ergibt, gerne.
Ja, vielleicht ergibt sich ja auch in deinen Hypnosesitzungen was Neues. Wie gesagt, das ist auch was, was mich sehr interessiert. Und kann mir schon vorstellen, dass sich unsere Wege dann wieder kreuzen und dann...
Genau, also wenn sich in der Hinsicht was nochmal tut, melde ich mich auf jeden Fall bei dir.
Okay. Ich danke dir jedenfalls für den heutigen Abend und ja, schönen Gruß.
Ich danke dir auch. Ja.
Nach Deutschland.
Schönen Gruß an alle da draußen. Ciao.
Okay, tschüss.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Ja, das war eine weitere Ausgabe von Crop FM. Das nächste Mal zu hören live am 5. Februar 2016. Freue mich sehr, dass Professor Dr. Sabine Bobert mein Gast sein wird und wir werden über die Mystik des Abendlandes sprechen. So wird wahrscheinlich auch der Titel der Sendung sein. Gibt ja viele spirituelle Traditionen. Nicht alle sind, was ich, in Südamerika oder in Fernost. Auch hier, gleich um die Ecke, gibt es einiges an Traditionen in dieser Richtung und auch sehr spannende Dinge. Und darüber geht's in der kommenden Sendung zu hören am 5. Februar 2016. Ich danke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.
Dreams of you make me sing.